Freunde des gepflegten Korbballsports, herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe unseres Korbjäger-Podcasts. Schön, dass ihr wieder dabei seid. Ja, die Sonne ist zurück in München. Wir dürfen auch immer mehr in Bayern tatsächlich. Wir dürfen uns demnächst wieder etwas freier mit Verwandten treffen. Sehr schön. Vieles verändert sich, aber konstant bleibt natürlich eines bei uns, die große Konstante, der niemals unsaubere
Ole Frerks
sitzt mir gegenüber, virtuell. Mein Name ist Max Marbeiter und Ole, so ein bisschen ist es wie Murmeltier momentan, ne? Also wir haben so, normalerweise ist ja Themenvielfalt ganz groß, aber jede Woche holt uns doch eine Sache mal wieder ein, ne?
Das stimmt, aber ich möchte trotzdem anmerken, dass sich in meinem Leben gerade einiges tut. Ich habe morgen einen Friseurtermin ergattert.
Also, nein! Ne,
eben. Das, also von wegen Murmeltier. Das ja. Ist eins meiner großen Highlights der letzten Wochen.
Stimmt mich ehrlich gesagt aber ein bisschen traurig, weil ich durfte ja jetzt die letzten Wochen beobachten, wie die Matte wuchs und mich hätte schon interessiert, wo das noch hinführen kann.
Ja, irgendwann hätte ich halt ausgesehen wie Anton Chigurh in No Country for Old Men. Aber ich weiß nicht, ob ich das tragen kann. So, ich bin jetzt schon relativ froh, wenn die Matte mal abkommt, muss ich sagen.
Ich bin gespannt, was dabei rauskommt. Ich meine, wir wissen ja alle mittlerweile, dass Friseurtermine für mich jetzt das kleinste Problem waren die letzten Wochen. Das übernimmt die Maschine zu Hause. Aber ja, ist natürlich schon eine gewisse Erleichterung. Aber ja, sonst das Murmeltier, The Last Dance wird uns natürlich heute wieder beschäftigen. Ich weiß nicht, wie fandst du jetzt die letzten beiden Episoden so?
Ja, also ich fand sie gut. Ich finde nach wie vor, dass die Serie Spaß macht. Mittlerweile bekomme ich schon so ein bisschen den Eindruck, man weiß es ja, dass es halt schon, sagen wir mal, aus der Geschichte der Sieger erzählt wird, also aus der Geschichte von MJ, und das ist so ein bisschen, teilweise hätte ich es gerne einfach ein bisschen reflektierter, aber ich weiß auch, dass es in dem Fall halt, also wenn ich jetzt eine Doku irgendwann über mein Leben mache, dann werde ich wahrscheinlich auch nicht den allergrößten Fokus auf die negativen Dinge legen, sondern wahrscheinlich ein bisschen alles etwas schön. Und ich finde, das wird da schon gemacht. Aber es macht trotzdem nach wie vor halt auf jeden Fall Spaß, sich das anzugucken. Und man bekommt auf jeden Fall auch immer noch Einblicke, die man sonst so halt nicht unbedingt hätte. Also beispielsweise mit dem All-Star-Game 98, aber auch, wo er in seinem Hotelzimmer liegt und darüber redet, dass das Leben irgendwie nicht so einfach ist und dass das nicht so unbedingt die Traumvorstellung vom Leben ist, die er da gerade hat. Sowas finde ich halt cool.
Ja, absolut.
Und von daher, das macht auf jeden Fall Laune. Ich meine, ja, den reflektierteren Blick bekommt man wahrscheinlich trotzdem immer noch woanders, aber...
Ja, wobei, ich sehe es so ein bisschen gemischt. Ich meine, klar, es ist schon sehr aus seiner Perspektive und es wird schon geschaut, dass er sich auch so ein bisschen erklären kann, aber ich finde jetzt nicht, dass sie die negativen Sachen so richtig rausgelassen haben oder so. Also es wird schon, also ich meine, es gibt ja auch noch Stimmen, die dann sagen, oh, man sieht immer noch, dass er irgendwie ein Arsch war oder keine Ahnung, oder halt diese ganze Problematik oder auch dieses geile Interview, das er gegeben hat zu seinem angeblichen Gambling-Problem mit Aman Rashad, wo er mit der Sonnenbrille, wo dann Rashad auch selber sagt, dass er jetzt eine Sonnenbrille trug, war jetzt nicht zwingend förderlich bei der ganzen Geschichte. Weltklasse. Also, fand ich auch überragend. Aber, nee, ich finde schon so, also klar wird er positiv dargestellt und klar ist es irgendwo halt, ja, vielleicht für ihn auch so eine gewisse Möglichkeit, sich in ein gewisses Licht zu rücken oder gewisse Dinge vielleicht auch gerade zu rücken aus seiner Sicht. Aber ich finde trotzdem, dass es jetzt nicht komplett einseitig ist irgendwo. Also, dass man, ja, so das Gefühl bekommt, okay, er hat im Endeffekt alles richtig gemacht und also zumindest ich habe das Gefühl nicht bekommen, dass er jetzt alles richtig gehabt hätte oder dass er jetzt eigentlich irgendwie der nette Uli von nebenan ist. Uli übrigens komplett ohne Hintergedanken, war gerade der erste Name, der mir eingefallen ist.
Ah ja.
Ja. Und sondern ich finde schon auch, dass man die Ecken und Kanten seines Charakters mitbekommt. Und ich habe jetzt irgendwie auch ein Interview jetzt mit dem Regisseur oder dem Produzenten zu den nächsten beiden Episoden, bin ich jetzt mal gespannt, weil da haben sie gesagt, hat er gesagt, dass er überrascht ist, dass Jordan die beiden Episoden freigegeben hat.
Ja, ich finde es relativ lustig, weil das gefühlt höre ich das seit 3 Wochen. Also auch unter anderem von diesem Regisseur, weil der, ja, als die ersten Folgen gerade rauskamen, da war der mal bei der Labertat Show und hat halt auch gesagt, ja, nee, Jordan hat uns nie irgendwas gesagt, was er nicht drin haben will oder so. Ich war immer wieder überrascht und das war, hat er halt aber auch vor 3 Wochen schon gesagt. Deswegen bin mal gespannt, was dann jetzt die krasse Realisierung sein wird, aber also ich meine, wie gesagt, ich wollte das auch gar nicht irgendwie als irgendwie Generalkritik werten oder so. Und auch, man kriegt auf jeden Fall einiges zu sehen, dass so Sachen wie, hatte Jordan nicht da eigentlich auch noch irgendwie mal eine erste Familie, die irgendwie da auch eine Rolle gespielt hat oder auch nicht nur eine positive Rolle gespielt hat, sowas wird dann weggelassen, aber es ist ja auch okay, also wie gesagt.
Ein gewisser Filter ist auf jeden Fall dabei, also das...
Ja.
Aber es ist wahrscheinlich ist auch irgendwo normal. Also ich meine, ja, es ist halt, gewisse Dinge will man vielleicht auch nicht preisgeben und bei gewissen Dingen hat man vielleicht auch einfach das Bedürfnis, mal zu sagen, okay, Freunde, so und so war das aus meiner Sicht. Also naja, nee, aber finde ich auch, also wir werden ja wahrscheinlich im Laufe dieser Folge noch etwas genauer drauf eingehen.
Könnte passieren.
Aber wir haben uns ganz kurz bevor es losging, haben wir gedacht, wir machen jetzt mal Quantensprünge und fangen diesmal tatsächlich nicht mit The Last Dance an, sondern werden das
was irgendwann später... Was uns nicht gelungen ist, möchte ich dazu, sagen.
Was uns nicht gelungen ist, also kleiner Quantensprung zurück, aber die große Diskussion kommt erst später. Wir fangen nämlich an, ich weiß nicht, falls ihr letzte Woche zugehört habt und quasi den Spoiler zu The Victory Machine von Ethan Strauss übersprungen habt, wisst ihr, dass da noch ein kleiner Cliffhanger dabei war, nämlich ein kleiner Gedanke, den ich irgendwie zu einem Stats-Zitat hatte. Damit wollten wir jetzt heute anfangen und dann hat Herr Godefroth hat uns gefragt, ob wir denn nicht mal unsere Top 5 der unterschiedlichen Positionen gern preisgeben würden. Würden wir und tun das heute auch. Also wir haben tatsächlich nicht alle 5 Positionen genommen, weil das ja mittlerweile sehr fluide ist, sondern wir haben uns entschieden für Guards, Wings und Bigs und Guards ist in dem Fall auch so ein bisschen halt mit primärer Ballhändler gemeint, also quasi Playmaker und so. Sind wir gespannt, ob es Überraschungen gibt. Und bevor wir starten, natürlich noch ein kleiner Hinweis auf unsere Patreon-Seite. patreon.com/korpiger-podcast. Korpiger mit?
Hi.
Vollkommen richtig. Da könnt ihr uns unterstützen, wenn ihr das wollt, mit kleinen monatlichen Beiträgen. Vielen Dank an alle, die das jetzt schon tun. Und gleichzeitig gibt es da auch extra Content. Also es gibt 50 Minutes or Less. Momentan haben wir auch schon ein paar Mal gesagt, eher less, weil... Die Aktualität gibt jetzt nicht so wahnsinnig viel her. Jetzt die neuen Gerüchte oder Diskussionen um eventuellen Neustart bringt es momentan nicht so richtig, aber gleichzeitig zeitlose Formate wie Es war einmal auf dem Hartholz, bei dem wir uns alte Spiele anschauen, war in letzter Zeit auch etwas Jordan-lastig. Das wird sich auch irgendwann wieder ändern, aber da könnt ihr reinhören. Und momentan sind die Folgen auch frei. Also da normalerweise nur für unsere Patreon-Freunde, aber momentan könnt ihr da ganz normal reinhören. Und jetzt können wir eigentlich direkt loslegen, Ole, oder?
Absolut.
Kommen wir damit zu dieser Stats-Geschichte. Also wir haben ja letzte Woche schon etwas kontrovers über das Buch von Ethan Strauss gesprochen und bei dem es halt um die Warriors allgemein geht, vor allem halt um die letzte Saison und die Problematik mit Kevin Durant. Und mir ist beim Lesen ein Zitat von Leslie Alexander so ein bisschen im Kontext ins Auge gestoßen oder ins Auge gefallen. Es fällt einem ins Auge, oder?
Sie.
Ja, gut.
Okay. Sehr richtig. Munterputzen und weiter.
Munterputzen weiter, kleiner Erfolg für heute. Genau, also im Gesamtkontext, also da schreibt Strauss so ein bisschen, beschreibt so die Rolle von Daryl Morey und stellt so ein bisschen mit Bob Myers gegenüber, dem GM der Warriors. Und dieses Zitat von Leslie Alexander, ich glaube, ich lese mal ganz kurz vor einfach wahrscheinlich, oder?
Das glaube ich am leichtesten, ja.
Ist am leichtesten, ist auch kein krasser Spoiler, aber genau. Er sagt, we now have all this data and we have computers that analyze the data and I wanted to use that data in a progressive way. When I hired Daryl, it was because I wanted somebody that was doing more than just looking at players in the normal way. I mean, I'm not even sure we're playing the game the right way. Klingt jetzt erstmal nicht wahnsinnig spektakulär, ist auch eigentlich gar nicht, also ich habe auch überhaupt kein Problem mit dem Zitat. Ich habe da nur drumherum war Strauss auf ein Zitat von Jalen Rose eingegangen, der eben gesagt hat, so Richtung Front Office und Entscheidungen ist die Erfahrung, die man als Spieler hat, ist eigentlich im Endeffekt nicht zu ersetzen. Strauss hält dann dagegen, dass, ja, glaube ich, 9, nagel mich jetzt nicht fest, also sehr, sehr viele der Top-Teams mittlerweile Front Offices haben, die eigentlich von Leuten besetzt sind, die nie wirklich hochgespielt haben, zumindest nicht in der NBA gespielt haben. Also er hat da die Bulls, glaube ich, ein bisschen vergessen damals, weil John Paxson lernen wir ja gerade intensiv kennen. Also auch eins der Top Front Offices damals natürlich. Ich war so ein bisschen, und er beschreibt dann auch so ein bisschen so diesen in Anführungszeichen und auch wertfrei gesagt nerdigen Ansatz rund um die Sloan Conference, die Daryl Morey ja ins Leben gerufen hat. Und ja, für mich war es dann so dieses Ganze, ich habe mir dann so die Frage gestellt, auch in Bezug auf die Diskussion, die wir letztes Jahr hatten, was so ein bisschen falsch läuft, in Anführungszeichen, weil es ja irgendwas hackt ja, obwohl die Liga wahnsinnig präsent ist, obwohl wahnsinnig viel Geld irgendwo fließt. Ob es mir nicht zu viel schwarz-weiß ist, also ich finde so ein bisschen, da haben sich auch irgendwie so zwei so Parteien gefunden, die sich jetzt gegenüberstehen, so die Ex-Spieler, die halt so ihr Terrain nicht so gern preisgeben wollen und dann halt die Analysten, die jetzt reinkommen und auch nicht wirklich, ja, so ein bisschen natürlich ihr Feld auch irgendwo abstecken wollen, und irgendwo habe ich so das Gefühl, geht es nicht so richtig zusammen. Und es ist ja immer, wir haben ja, ich meine, die Diskussion kommt ja oft wieder auf, so, ja, jetzt hier die Analysten, der hier, wenn es um Mitteldistanz geht, so und so geht es nicht. Also, es funktioniert natürlich. Also, wir haben jetzt, also ich würde jetzt nicht sagen, ich möchte jetzt damit auch nicht sagen, dass die Liga heute oder das Spiel unattraktiv ist. Was ich aber so ein bisschen komisch finde, oder was mir bei dem Zitat kam, wenn wir jetzt denken, wenn wir haben jetzt dieses eigentlich relativ freifließende Spiel Basketball und denken es halt von einem sehr nüchternen Gedanken her, also von einem zahlengetriebenen Gedanken her, der dann zum ultimativen Erfolg führen soll. Also quasi, klar, Spiel gewinnen, Meisterschaft gewinnen, und wir rücken den Fokus damit sehr, sehr auf die Theorie. Also überlegen uns erstmal theoretisch, was gibt denn Sinn, und lassen dann entsprechend den Sport erst sich so nur innerhalb dieser Leitplanken entfalten. Und ich habe das Gefühl, dass dieser Fokus so eine recht kalte Kosten-Nutzen-Rechnung irgendwo hervorruft und dem Sport damit so ein bisschen was Zentrales nimmt. Also so ein bisschen so seine Unschuld nimmt. Ich meine, im Endeffekt, ich nehme jetzt Würfe, sehe ich jetzt nicht mehr anhand ihres, also hauptsächlich anhand ihres Nutzens. Ich sehe auch Aktionen, so, okay, welche Aktionen sind jetzt irgendwie vermarktbar? Das kommt dann irgendwie für mich da noch ein bisschen mit rein. Und irgendwo geht für mich, habe ich manchmal so das Gefühl, dass so dieses, nur wenn ich den Fokus, deswegen meine ich dieses Schwarz-Weiß am Anfang, was ich gesagt habe, ist mir ein bisschen zu viel. Wenn ich den Fokus komplett auf das eine lege, geht mir da so ein bisschen dieses Freie, dieses Spontane verloren, was für mich persönlich Basketball extrem ausmacht. Einfach, also gerade wenn man jetzt, ich habe es ja erzählt kürzlich, dass ich Doing It in the Park angeschaut habe wieder, und da dürfen wir übrigens immer noch nicht hin, ne? So richtig Basketball spielen. Egal. schlimmer Moment immer wieder, wenn man dran denkt. Aber das ist, es ist ja irgendwo, es kommt halt, das Spiel kommt ja schon zumindest von der einen Seite aus einer gewissen Freiheit heraus, aus einer gewissen Kreativität heraus. Und es, jetzt hast du, wenn du dir nur die Zahlen anschaust, dann ist es halt was rein Zielgetriebenes. Dem, also finde ich jetzt, ist nur, oder die Überlegung habe ich jetzt angestellt. Und es wird alles nur noch darauf ausgerichtet, wie ich am Ende da hinkomme und den größten statistischen Nutzen erziele, oder die statistische Wahrscheinlichkeit am höchsten ist, dass ich dann den Erfolg habe. Also ich verstehe das, es ist okay, der Ansatz. Ich habe nur das Gefühl, dass es halt, dass es, wie gesagt, so eine gewisse Unschuld und eine gewisse Freiheit irgendwo nimmt, und dass das vielleicht sich auch, obwohl die Spiele weiterhin irgendwo oder weiterhin attraktiv sind. Also ich sage jetzt nicht, dass früher besserer Basketball gespielt wurde. Ich meine, wir sehen ja immer wieder momentan, wenn wir uns die alten Spiele anschauen, dass es teilweise zäh war anzuschauen. Ich sage nur, dass vielleicht so die, dass es irgendwie eine oder ich habe mir überlegt, ob es vielleicht irgendwo eine gewisse unterbewusste Grundstimmung gibt, die einen so ein bisschen den Bezug dazu verlieren lässt. Also gerade auch, wenn wir gucken, wie die Atmosphäre in der Halle ist. Es ist halt vielleicht einfach ein bisschen steriler geworden. Ich weiß es nicht. Also so, das war so die Überlegung, die ich jetzt bei diesem Zitat hatte. Oder bei diesem Gesamtkontext, sorry, also das Zitat, ja.
Das war jetzt ganz schön viel auf einmal. Aber was in erster Linie meine Frage wäre, siehst du das dann bei Fans, siehst du das bei Analysten oder siehst du das in Front Offices? Das sind ja sehr unterschiedliche Bereiche eigentlich. Oder siehst du es allgemein?
Ich sehe es im Zusammenhang. Also es geht irgendwo los bei dem Gedanken im Front Office, beziehungsweise Front Office im Zusammenspiel mit Analysten oder Front Offices, die sehr, sehr viel Fokus auf Analytics legen, die damit halt einen gewissen Weg vorgeben, zu sagen, okay, wir wollen jetzt halt eben, wir haben jetzt, wie Alexander sagt, wie gesagt, ich kritisiere nicht für das Zitat, weil das Zitat an sich total unschuldig ist im Endeffekt. Und der Weg ist auch total in Ordnung, ist nur eine Überlegung. Also wenn ich sage, ich richte halt die Art und Weise, wie ich spielen möchte, richte ich hauptsächlich nach Zahlen aus, weil ich durch diese Zahlen sozusagen irgendwelche Schwachstellen ausräumen kann oder eine Richtung gehen kann, die mir eine gewisse Sicherheit in Anführungszeichen gibt, dass die Dinge funktionieren und ich zielgerichteter arbeiten kann, dann nehme ich diesem Spiel ja irgendwo einen spielerischen Ansatz sozusagen. Und für Fans ist es natürlich auch, ich meine, auch wir können einfacher drüber sprechen, wenn wir uns auf Stats konzentrieren. Also alle Annahmen, die wir so haben, lassen sich dann durch Stats untermauern. Und dann habe ich auch manchmal das Gefühl, deswegen auch schwarz-weiß, wenn ich die Scheuklappen aufsetze, dann sehe ich eben nur noch die Stats-Geschichte und lasse das Menschliche, in Anführungszeichen, das Spielerische raus. Genauso, aber umgekehrt natürlich, wenn ich sage, Stats, alles Quatsch, das will ich damit nämlich auch nicht sagen, dann sehe ich auch einen gewissen Teil nicht. Und ich glaube halt aber, dass es halt zur Folge hat, dass das Spiel etwas, ja, dass eine gewisse, also die doch irgendwo die Leidenschaft verloren geht. Auch in Verbindung mit da nochmal Social Media Marketing. Und ich versuche mich in eine gewisse Stelle zu rücken oder mir eine gewisse Persona anzueignen öffentlich.
Ich glaube, grundsätzlich, wenn man von Scheuklappen spricht, das ist in jeglicher Hinsicht falsch. Also um das nur mal kurz zum Beispiel auch an Leuten so in der Medienwelt darzustellen. Ich weiß nicht, ob du Andy Bailey bei Twitter kennst, der, glaube ich, teilweise für Bleacher Report und so schreibt. Der haut halt regelmäßig so Tweets raus. Hier, wenn man die Catch-All-Metrics von allen Spielern miteinander irgendwie korreliert und bla 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 und das durchrechnet, dann heißt das, Nikola Jokic ist der beste Spieler der Liga und hat da irgendwie dann so seine Top 10 aufgestellt, losgelöst von allem. Und das ist ja komplett frei von, also komplett aussagefrei. Es ist eigentlich total hirnrissig, aber es ist halt, also weil diese Metriken ja teilweise auch nichts miteinander zu tun haben, es ist halt einfach nur so etwas dargestellt. Und das soll dann entweder provozieren oder irgendwas bedeuten, keine Ahnung. Er schreibt dann sogar manchmal selber dazu, das heißt nicht, dass ich sage, das ist der beste Spieler. Das heißt nur, diese Metriken sagen das. Ja, und das, also so, bei sowas gehe ich halt manchmal an die Decke. Gleichzeitig, einer der bekannteren deutschen Journalisten, der früher bei den Bulls-Spielen, bei den Finals dabei war, hält sich für den größten Basketball-Experten der Welt, weil er bei diesen Spielen war. Quasi, er hat das Menschliche gesehen und deswegen hat er Einblicke, die niemand sonst hat. Und ich halte das halt in beiderlei Hinsicht für Quatsch. Und das bezieht sich auf Leute, die das analysieren wollen. Das bezieht sich auch auf Leute, die in einem Front Office arbeiten, auf Fans. Keine Ahnung. Es ist halt irgendwie immer, wenn man sich halt nur auf eine Sache bezieht, dann ist es halt falsch. So, ich finde Steph Curry in der Hinsicht übrigens ein ziemlich interessantes Beispiel, weil das ist jemand, jeder sieht ihm an, dass der Typ ziemlich viel Spaß beim Spiel hat. Er strahlt ja diese Spielfreude mehr aus als jeder andere und begeistert damit die Leute. Gleichzeitig ist er auch ein unfassbar Analytics-freundlicher Spieler. Ja. Und also letztendlich, wenn man da die Zahlen halt mit einbezieht, dann sieht man ja auch nur, okay, wenn der mit auf dem Feld ist, dann ist unser Team unfassbar gut. Das scheint der Motor zu sein. Anscheinend macht er auch ein paar Sachen, die man vielleicht gar nicht so auf den ersten Blick sieht. Also beispielsweise seine Gravity, inwieweit er anderen Spielern Platz verschafft und so. Und letztendlich, wenn man es richtig macht, meiner Meinung nach, dann hat man den Eye-Test, man redet mit Menschen, auch nicht ganz unwichtig. Und außerdem schaut man halt, was kann ich denn zahlentechnisch belegen? Was kann ich vielleicht auch noch machen, um das System noch mehr auf diese besondere Stärke zuzuschneiden? Und letztendlich, das ist ja auch das, was ein gutes Front Office macht. Ich glaube auch, also klar, die Rockets gelten als sehr, sehr Analytics-lastig, aber auch da trifft ja auch nicht einer die Entscheidung. Und es sind auch nicht nur Analytics-Leute da, sondern es sind ja teilweise auch frühere Spieler da, die haben einen Coaching-Staff, wo mehrere frühere Spieler dabei sind und die reden miteinander. Also ich finde jetzt beispielsweise nicht, dass ein General Manager zwingend auf einem hohen Niveau Basketball gespielt haben muss. Letztendlich ist das ja nicht deine Hauptqualifikation, sondern eher so eine gewisse Offenheit. Also das ist ja auch ein bisschen so ein Grundthema dieses Buchs, was gerade bei Bob Myers und Steve Kerr ja auch durchkommt, die ja unterschiedliche Typen sind, beide sehr erfolgreich in dem, was sie tun, die sich aber vor allem auch dadurch auszeichnen, dass sie Input von verschiedenen Quellen zulassen und einholen und nicht denken, ich weiß schon alles. Das ist halt häufig so ein bisschen mein Problem, dass alle Richtungen immer gerne denken, ich weiß es aber richtig und die anderen, die erzählen eh nur Scheiße. Und also das kommt von ganz vielen Ex-Spielern, die halt irgendwie behaupten, ja, Analytics, alles Kacke. Charles Barkley ist so einer, der, was übrigens relativ lustig ist, weil wenn man halt schaut, was der gemacht hat, damals und wie man ihn jetzt analysieren kann mit diesen zusätzlichen Zahlen, die lassen ihn halt noch dominanter erscheinen, als er damals aussah. Also weil der war ein total Analytics-freundlicher Spieler, aber für ihn ist das trotzdem immer so ein Schreckgespenst. Und das ist halt letztendlich einfach so ein bisschen die Weigerung, sich damit auseinanderzusetzen, glaube ich, mit einer Perspektive, die man selber nicht zu 100% verinnerlicht hat. Und letztendlich ist das Wichtigste, was du in einem Front Office machen kannst, aber was du auch meiner Meinung nach auch als Analyst machen kannst, weil beispielsweise ein Zach Lowe hat relativ zahlenlastig damals angefangen und ist darin immer noch sehr gut, ist auch sehr glaubwürdig damit. Aber er redet halt auch einfach mit Leuten und fragt halt Assistant Coaches und Scouts und so nach deren Einschätzung, ist natürlich mittlerweile auch wahnsinnig gut vernetzt, aber dem würde ja auch keiner sagen, du hast keine Ahnung von dem ganzen Kram, nur weil er nicht selber auf einem hohen Niveau Basketball gespielt hat.
Nee, das ist ja auch Quatsch. Also der Meinung bin ich auch nicht. Wie gesagt, es muss halt irgendwie so ein, gerade Rockets sind halt immer so ein extremes Spiel. Manchmal, ich denke mir jetzt schon, wenn du den Spieler Curry ansprichst, der Spieler Harden wäre jetzt für mich zum Beispiel, natürlich funktioniert es so wunderbar und natürlich legt er unfassbare Stats auf, aber manchmal jetzt fürs Auge und wenn ich jetzt wieder auf dieses Freie vom Spiel komme, wäre es mir manchmal persönlich, habe ich das Gefühl, wäre es halt schöner, die komplette Kreativität des James Hardens auf dem Feld zu sehen und nicht halt immer in diesen ganz, ganz klar vorgegebenen Bahnen des, okay, du wirfst einen Dreier und du dribbelst und ziehst zum Korb, Floater, Kick-Out-Pass, was auch immer. Da bin ich manchmal so ein bisschen, wie gesagt, ich sag gar nicht, dass die Entwicklung schwachsinnig ist. Ich sage auch nicht, dass Stats oder Analytics schwachsinnig sind, weil ich glaube, in einem Zusammenspiel funktioniert das wunderbar. Manchmal frage ich mich halt, ob dieser Ansatz dass ich habe diesen Wust an Zahlen und ich nehme jetzt das als Basis für mein System, hole mir natürlich dann auch die passenden Spieler dazu. Ich weiß nicht, ob das halt, wie gesagt, nicht so eine gewisse Sterilität irgendwie voraussetzt. Ich weiß, ich hatte dann so, das kann jetzt auch ein bisschen, der Vergleich hinkt jetzt vielleicht auch ein bisschen, aber irgendwie, ich hatte dann so eine Überlegung zwischen dem System Analytics und dem System Guardiola, jetzt um so quasi so ein Fußball, so eine Fußballparallel, es könnte auch kompliziert werden gleich, aber also, was die Begründung angeht, aber wenn wir jetzt Guardiola uns anschauen als wahrscheinlich einen der erfolgreichsten Trainer der letzten 10 Jahre, 12, 15 Jahre, so, okay, und dieses System Guardiola galt eine Zeit lang als das absolut erfolgversprechendste, vielleicht beste System im Fußball, zumindest als eins der beiden. Und ich finde halt bei Guardiola, Guardiola geht es darum, zu gewinnen. Spiele zu gewinnen, Meisterschaften zu gewinnen, was auch immer. Aber die Motivation daraus kam aus einem Ästhetikempfinden zum Spiel. Oder des Spiels. Mhm. Also er hat quasi, was ist für ihn schöner Fußball und wie kombiniere ich das am besten mit der größtmöglichen Wahrscheinlichkeit am Ende zu gewinnen. So, also das heißt, es ist quasi so eine die schön oft bemühte Liebe zum Spiel, die der ganzen Sache zugrunde liegt und es soll am Ende schönes Spiel sein und es soll erfolgreich sein. Jetzt, wenn ich jetzt alles, und wie gesagt, das ist jetzt ins Extrem gedacht natürlich, wenn ich aber alles auf Analytics beruht, ist es dann so, okay, ich möchte gewinnen, wie komme ich da am besten hin? Okay, die Zahlen sagen mir das. Das heißt, da habe ich einen relativ auf Effizienz gepolten, sterilen Ansatz, der die Ästhetik erstmal hinten anstellt. Und natürlich, wenn ich davon ausgehe, dass ich...
Moment, wir müssen die Metapher zu Ende bringen, weil in dem Szenario sind die Rockets Mourinho.
Oder? Ja, so
weil das ungefähr, war der, ja. Wir wollen Erfolg und wir zerstören dafür was anderes.
Ja, so ungefähr, genau. Also so die Warriors sind quasi Guardiola und die Rockets sind Mourinho.
Passt aber in der Hinsicht meiner Meinung nach auch, dass die Guardiola-Teams in diesem Szenario, also gerade wenn man halt Barca, vor allem Barca, aber von mir aus auch dann später Bayern, spielerisch immer die bessere Mannschaft hatten, die talentiertere. Und Mourinho, in dem Fall, also gerade wenn man jetzt zum Beispiel an Inter zurückdenkt, das Team war nicht vom Talent her nicht auf dem Niveau von seinen Gegnern teilweise. Das war natürlich eine gute Mannschaft, aber es war nicht die beste. Und ich glaube, da wurde halt als einzige Möglichkeit zu gewinnen identifiziert, wie können wir das Spiel hässlich machen, damit wir dann auf einem etwas niedriger, also auf einem weniger schönen Spiel, wo wir halt die nicht zur Geltung kommen lassen, wie können wir da vielleicht weiterkommen? Wir haben dann vielleicht die geringere Chance, aber wir haben eine Chance. Wenn wir versuchen, deren Spiel zu spielen, dann haben wir keine Chance. Und das ist eigentlich für mich der Rockets-Ansatz der letzten Jahre. Wenn man halt sieht, auf der einen Seite hast du die Warriors, die mehr Talent hatten als alle anderen, also gerade mit Durant mit großem Abstand mehr Talent hatten als alle anderen, auch zu einem Ausmaß, was einfach nicht mehr cool war und einfach nicht mehr fair war.
Ja.
Ganz viele Teams haben ja mehr oder weniger ihren Schwanz eingezogen und gesagt, gut, wir warten das jetzt aus und danach hoffen wir, dass das läuft. Und die Rockets haben ja gesagt, was können wir mit dem, was wir haben, machen, damit wir vielleicht eine Chance haben. Und das fand ich eigentlich immer eher bewundernswert, ohne dass ich den Basketball deswegen besonders schön fand in vielerlei Hinsicht. Aber wenn man auf diese diese knappsten Spiele und Serien zwischen den beiden Teams eingeht, dann, es wurde ja deshalb knapp, weil die Rockets es geschafft haben, die Warriors aus ihrer Komfortzone und aus ihrem Spiel rauszubringen. Und ich glaube halt, um das dann quasi zusammenzufassen, dass sie der Überzeugung waren, und diese Überzeugung teile ich eigentlich, dass sie mit, wenn sie versucht hätten, wie die Warriors zu spielen, hätten sie keine Chance gehabt in diesen Serien. Was nicht heißt, dass es beispielsweise in einem Universum wie jetzt, wo es dieses Übermonstrum gar nicht mehr gibt, dass man das quasi genauso weitermachen muss. Aber jetzt spielen sie auch wieder anders. Also jetzt haben sie wieder ihren super Smallball-Ansatz mit Westbrook, der kein Analytics-freundlicher Spieler ist, muss man auch immer mal wieder betonen.
Ja,
der halt, das ist
richtig, ja.
Also gerade über die letzten Jahre, und der überhaupt nicht zu dieser Philosophie, die man den Rockets immer zudichtet, also vor allem Murray immer zudichtet, überhaupt nicht dazu passt. Aber damit passen sie sich halt auch wieder an. Also ich glaube, das ist gerade über die letzten Jahre, das war schon einfach sehr davon abhängig, wie sie gedacht haben, wie können wir in der Serie gegen die Warriors das irgendwie schaffen.
Diesen Ansatz generell habe ich auch immer sehr, sehr begrüßt. Also wie du schon gesagt hast, eben nicht zu sagen, okay, bringt eh nichts und vorher schon die Saison abzuhaken im Endeffekt, sondern sich zu überlegen, okay, was können wir machen? Und ich kann auch diesen Ansatz zu sagen, hey, wir versuchen sie so ein bisschen auf unser Niveau runterzuziehen, weil auf ihr Niveau kommen wir einfach von der Qualität her nicht und vor allem nicht, wenn wir einfach versuchen, sie zu kopieren. Trotzdem, der Punkt ist, glaube ich, den ich machen will, wenn wir reden allgemein, ist halt die Bedeutung der Analytics so hoch geworden, und es ist im Endeffekt, mir fehlt halt da teilweise, wenn er in der Diskussion rundherum und auch im Spiel, wenn ich dann immer gleich sage, ah, das ist ein schlechter Wurf und das ist ein schlechter Wurf und das und ich meine, abgesehen davon, dass es das früher genauso gab, wenn jemand einen Dreier genommen hat, dass das ja, ein schlechter Wurf
war. Also jeder Dreier, der nicht ganz am Ende der Wurfuhr war, war erstmal ein Bad Shot.
Genau. Aber das halt so dieses, es ist halt, wenn ich mich zu sehr auf Analyse und Zahlen beschränke, beziehungsweise auf Analyse von Zahlen beschränke, weil, ne, dann habe ich für mich das Gefühl, dass es halt so ein bisschen, mir fehlt dann so ein bisschen das Schöpferische, so, keine Ahnung. Also das ist so dieses, und diese kreative Energie, die halt das Spiel an sich vielleicht so ein bisschen mehr hätte. Aber das heißt nicht, dass ich das allgemein kritisiere. Ich war einfach nur so eine Überlegung, die ich hatte, weil ich mich halt auch frage, was ist das Problem momentan dieser Liga? Vielleicht ist es das auch gar nicht das Problem, aber so irgendwie dieses, ja, dass sie der Ansatz des Systems eher davon kommt, okay, wie gewinne ich, und okay, ich nehme jetzt halt einfach mal die härteste Metrik, die ich so habe, nämlich eine Zahl, die mir sagt, okay, das ist dafür, wenn ich das mache, ist die Wahrscheinlichkeit, dass es funktioniert, so und so hoch, und wenn ich das mache, ist die Wahrscheinlichkeit, dass es funktioniert, so und so hoch, und baue darauf alles auf, dass das halt einfach eine gewisse, ja, und da meine ich jetzt nicht nur die Rockets, ich meine, das ist ja der Ansatz, greift ja mittlerweile durch die Liga, die Rockets haben es halt die letzten Jahre auf die Spitze getrieben, wie du sagst, auch gut begründet, auf jeden Fall, und es ist auch begründet, es so zu tun, ja, keine Ahnung, weiß nicht. Trotzdem irgendwo manchmal mir kippt es manchmal zu sehr ins eine Extrem, klar, in der Diskussion, wenn dann Ex-Spieler ans Mikro kommen, dann auch in die andere, aber ja.
Ja, ich weiß, also ich nehme es nicht so wahr, was glaube ich aber auch, also dann immer eine Frage ist das jetzt so die Vorstellung, dass die im Team wirklich so miteinander reden? Und ich glaube halt, dass die guten Teams, und dazu zähle ich die Rockets, aber auch beispielsweise die Bucks, die ja gerade unter Mike Budenholzer also offensiv einen sehr analytics-freundlichen Ansatz gewählt haben, defensiv einen eigentlich quasi kontraintuitiven Ansatz gewählt haben, also dass sie halt ganz viele Dreier erlauben, aber den Korb zumachen und damit die beste Defense der Liga haben. Gute Teams wie die sind halt meiner Meinung nach in der Lage, dass sie halt die Informationen, die beispielsweise besagt, hier Chris Middleton aus der Mitteldistanz ist sehr gut, lass ihn das machen. Also,
ja,
dass sie in der Lage sind, das halt als Werkzeug mit einzubeziehen, nicht als alles umschreibende Wahrheit, aber meiner Meinung nach tut das auch kein gutes Team. Also, nee. Auch die Rockets nicht.
Also ich glaube, klar, also ich meine, es macht es natürlich aus, dass du noch anpasst. Und ich sage, also ich empfinde das auch gar nicht unbedingt als unattraktiv. Also zum Beispiel das Spiel der Bucks empfinde ich jetzt nicht als unattraktiv. Klar, die Rockets, wenn sie es extrem praktiziert haben, oder dann war es teilweise schon so, okay, aber ich weiß nicht, vielleicht ist es auch die Diskussion außenrum einfach, dass man generell so viel mit Zahlen außenrum bombardiert wird. Ich weiß es nicht, keine Ahnung. Irgendwo bei mir weckt halt, wenn's, also auch dieser extreme Fokus darauf und dieses Abtun des etwas anderen weckt bei mir halt immer so ein bisschen diesen, diese Assoziation oder diese Problematik. Keine Ahnung, ich weiß nicht, vielleicht ist es so,
dass... bombardiert dich mit diesen Zahlen? Sind es die Spinner auf Twitter?
Spinner auf Twitter, oder? Artikel, ja. Du liest ja immer, also weißt du, das ist halt... Vielleicht ist es auch diese Verfügbarkeit, diese Extreme, dass du halt permanent, vielleicht sind es gar nicht nur die Zahlen, sondern dass du permanent bombardiert wirst, dass einfach so eine Über... Weiß ich nicht. Dass einfach so eine Übersättigung stattfindet, oder?
Verstehe. Ich glaube, die in dem Fall ist die Übersättigung wahrscheinlich einfach auch zu einem relativ großen Anteil dann subjektiv, weil also ich meine, ich würde sagen,
natürlich,
dass, also mich interessieren Zahlen ja auch und also wenn irgendwann wieder gespielt wird, werde ich in meinen Artikeln auch wieder Zahlen verwenden und so. Und ja, für mich ist es halt irgendwie einfach nur ein, nee. Ich bombardiere dich halt permanent mit der Scheiße. Ich weiß.
Ja. Jeden Tag, alle halbe Stunde kriege ich wieder 10 Zahlen an den Kopf geworfen.
Ja. Nee, ich find's halt persönlich sehr interessant, schon, aber halt auch einfach nur, wenn man damit in der Lage ist, eine Annahme, die man hat, zum Beispiel zu verifizieren oder auch zu falsifizieren. Also, keine Ahnung, ich kann mir schon vorstellen, dass man vor 10 Jahren noch gesagt hätte, so DeMar DeRozan ist jetzt schon einer der 3-4 besten Shooting Guards der letzten Jahre oder wie auch immer man das dann ausdrücken will. Und dann schaut man halt, okay, welchen Impact hatte er denn auf seine Teams? Und da selbst so was Simples wie, wie war die Offense seines Teams mit ihm, wenn er drauf war, versus wenn er nicht drauf war? Das ist ja im Prinzip keine super komplexe Zahl und es ist auch nicht irgendwie total abstrakt, sondern man kann dadurch ja relativ klar feststellen, irgendwie so richtig besser gemacht hat er sie nicht, teilweise waren sie sogar eher ein bisschen schlechter. Und dann kann man überlegen, woran liegt das denn? Und dann guckt man vielleicht noch mal ein bisschen genauer hin, kann sehen, okay, der nimmt schon ein bisschen komische Würfe teilweise, so richtig viel Fluss ist dann teilweise nicht im Spiel, wenn er derjenige ist, der den Ball dominiert. Und was tun sie, wenn er nicht drauf ist? Ah, es läuft dann mehr über Lowry, es ist alles ein bisschen schneller, es ist alles ein bisschen dynamischer, was weiß ich. Also jetzt im alten Raptor-Szenario, ja. Wo er ja schon auch diesen Star-Status eigentlich hatte, weil er auch sich individuell halt einen Wolf gescored hat, aber das halt einfach nicht so wirklich dann dadurch reflektiert wurde, dass das Team signifikant besser war, wenn er auf dem Feld war. Sowas finde ich halt schon interessant und ich finde, sowas sollte man auch immer mit einbeziehen, aber es ersetzt natürlich überhaupt nicht, dass man sich halt auch noch quasi auf konventionelle Art und Weise diese Spiele anguckt und halt einfach schaut, so wie ist so der Fluss und wie ist mein Eindruck. Ich finde halt, dass es halt eher so als Werkzeug genutzt werden kann, um sein Wissen dann noch ein bisschen zu erweitern.
Absolut, also gerade wenn du drüber schreibst, also ich, selbst wenn wir drüber reden, ich gucke ja auch nach, wobei ich halt, es ist natürlich ein rein subjektiver Eindruck, also ich kann ja jetzt nicht weder für dich noch für irgendwen anders reden. Mir persönlich macht es einfach mehr Spaß, hin und wieder mal die Zahlen zu bemühen und das Spiel halt, ja, etwas freier zu sehen und auch halt, mir wird es auch mehr Spaß machen, wenn halt nicht, mir ist es dann teilweise einfach zu viel Zahl. Also in der Gesamtdiskussion. Aber das ist, wie gesagt, das heißt jetzt nicht, dass das jetzt mies ist und dass das Spiel dadurch schlechter wird oder keine Ahnung, aber es ist halt irgendwo, weiß ich nicht, ob man den Bogen dann irgendwann überspannt, wenn man, ja.
Du sprichst mit den falschen Leuten, ich merke das.
Ich spreche mit niemandem über Basketball, außer mit dir.
Eben, ich sag's ja, mit den falschen Leuten.
Ja. Nee, keine Ahnung, ich weiß auch, vielleicht, wie gesagt, vielleicht, weil es war einfach so ein Gedanke, der irgendwie bei mir geweckt wurde, vielleicht war es auch ein bisschen verdreht. Wollen wir dazu noch was sagen oder wollen wir jetzt zu knallharten, gefühlten Fakten kommen?
Lass es mit Fakten weitermachen. Ich habe noch ein paar Statistiken aufgeschrieben für dich.
Yes. Geil. Dann unsere Top 5 oder der letzte Tanz?
Machen wir auch den letzten Tanz diesmal einfach wirklich am Ende.
Ja. Das ist der glorreiche Abschluss. Gut, dann Top 5 würde ich sagen, Playmaker, wer ist bei dir, oder Guards, wer ist bei dir Nummer uno?
Ja, also, ne, da hätte ich jetzt mal aktuell noch LeBron auf die 1 gesetzt. Weil, also, wenn, ich meine, letztendlich ist das halt einer, den könntest du ja auch ohne Probleme in die Flügelkategorie setzen, aber deswegen finde ich es halt eigentlich auch sinnvoller, dass wir halt so diese Guards-Playmaker-Gruppierung gemacht haben, weil er ist in dieser Saison zum ersten Mal in seiner Karriere offiziell Point Guard gewesen, aber er hat ja eigentlich über die letzten 50 Jahre in erster Linie das primäre Playmaking übernommen und das Ballhandling und war immer das so der System wichtigste. LeBron. Genau, und also so von daher muss er in die Kategorie und dann sehe ich ihn trotz des gestiegenen Alters immer noch als den Spieler mit dem besten Komplettpaket, also als den klügsten Offensivspieler, glaube ich, der Liga und auch denjenigen, der mittlerweile, wo auch sein seinen Wurf von draußen ja richtig stabil ist, eigentlich einfach auch das kompletteste Paket hat, der dazu auch in dieser Saison wieder defensiv auf einem Niveau war, was man jetzt davor einige Jahre nicht mehr so gesehen hat. Deswegen, ja, für mich LeBron an 1. Bei dir?
Ganz genauso. Also auch aus denselben Gründen im Endeffekt. Also ich denke dann auch ein bisschen so, okay, wenn ihr jetzt, also wenn ich jetzt selber ein Team aufstellen würde, wen würde ich jetzt da am liebsten haben? Und da ist, also da gibt es jetzt für mich keinen momentan, dem ich den Ball lieber primär in die Hand drücken würde als LeBron.
Ja, so für quasi eine Saison, oder? Also es ist halt,
ja klar, ich
meine, das ist immer so ein bisschen diese Frage, die man dann stellt, die werden wir bei den Forwards komme ich, also beziehungsweise bei den Wings komme ich darauf dann auch nochmal zu sprechen, dass das halt immer ein bisschen unterschiedliche Anforderungen sind, aber
ja.
Ich glaube auch, also so für ein Jahr, für ein Spiel und für eine Serie quasi ist es bei mir bei den Guards halt immer eher so. Da ist bei den Wings ist das ein bisschen unterschiedlich, aber in dem Fall ist es auf jeden Fall LeBron. Wen hast du an 2?
Curry. Aufgrund der Tatsache, dass, ich meine, du hast ja vorher auch schon ein bisschen diese Gravitation angesprochen, du hast, und wir haben einfach, also wir müssen dazu sagen, es geht jetzt nicht diese Saison, sondern allgemein. Also, dass Curry diese Saison jetzt nicht wahnsinnig viele Spiele gemacht hat, ist mir auch bewusst. Aber genau, es geht eher so darum, wen wir jetzt allgemein vorne sehen. Und ich finde einfach, das System Curry ist für mich natürlich nicht ganz auf dem Niveau LeBron, aber ich finde offensiv einfach dadurch, dass er diese Kreativität mitbringt, diesen selber wahnsinnig viel machen kann, aber auch einfach für seine Mitspieler kreiert, ohne zu kreieren wirklich. Also einfach dadurch, dass er da ist und noch dazu die Art und Weise, wie er abseits des Balls spielt, wie er auch da durch die Defense irgendwie in gewisse Richtungen lockt und noch dazu auch als Blocksteller irgendwie gut in Erscheinung treten kann, ist für mich Curry eigentlich derjenige, den ich da am liebsten auch hätte oder nach LeBron am liebsten hätte.
Ja, ich habe ihn da auch stehen. Ich habe mir dabei auch gedacht, dass das irgendwie gemein und unfair gegenüber James Harden ist, der halt bei mir dann direkt danach kommt und der halt der wesentlich stabilere Spieler ist. Also der halt eigentlich einfach nie länger verletzt ist und einfach in jedem Spiel abliefert. Das ist bei Curry nicht in der Form so. Gleichzeitig, wenn Curry halt gesund ist, dann ist er halt immer im Alleingang so verantwortlich für eine Top-5-Offense. Das ist Harden auch. Und dann kommst du halt einfach schon wieder irgendwo daran, wen präferierst du.
Ja, klar.
Und also eigentlich, ja, es gibt relativ wenig Trennlinien zwischen den beiden, finde ich. Also, aber es ist dann einfach eine Stilfrage. Und ein Stück weit, also gerade wenn man das jetzt irgendwie zum Beispiel auf die Playoffs bezieht, dann ist Steph vielleicht das kleine bisschen mehr wandlungsfähig, habe ich so ein bisschen den Eindruck. Also Harden hat sich zumindest bisher schon in den Playoffs manchmal dann so ein bisschen darauf versteift, einfach bei seinem Stiefel zu bleiben, beziehungsweise sich dann auch mal nur auf den Wurf zu verlassen und nicht mehr zum Korb zu gehen, was eigentlich, wenn er es macht, immer die Antwort wäre, weil er da immer gefoult wird und Freiwürfe ziehen kann. Das ist so etwas, was mich da ein bisschen frustriert hat. Aber auch da muss man sagen, Curry hat ja jetzt auch nicht, also hat gerade über die letzten Jahre jetzt auch nicht unbedingt schlechte Leute an seiner Seite gehabt in den Playoffs, hatte natürlich auch schon irgendwie Auftritte, die nicht so gut waren, aber er hat insgesamt einfach das bessere Playoff-Resume, das muss man schon sagen. Und deswegen, das hat dann bei mir auch so ein bisschen knapp den Ausschlag gegeben. Aber ich kann mir vorstellen, dass über die nächsten 3 Jahre Harden mehr leisten wird als Curry, sagen wir mal so.
Ist möglich. Wobei vielleicht
einfach, weil ich glaube, dass er halt fitter ist, sozusagen. Trotz seiner Wohlstandsplauze, der ist halt einfach nie verletzt. Und Curry,
ja, die wirkt ja auch ein bisschen als Puffer.
In den letzten Jahren ja schon ein kleines bisschen mehr.
Ja, absolut. Nee, das kann schon gut sein. Aber vielleicht hat Curry jetzt die Pause auch relativ gut getan dieses Jahr mal, nach den ewig langen Saisons, die er die letzten 5 Jahre hatte. Also, keine Ahnung. Ja, aber
kann natürlich auch
sein. Aber es ist natürlich auch einfach ein rein subjektiver Eindruck und dann auch irgendwo eine Frage dessen, was man so ein bisschen bevorzugt. Also es ist ja auch eine sehr, sehr persönliche Liste in dem Sinne. Also es ist wirklich so unser Geschmack sozusagen. Ich habe auch Harden an 3 tatsächlich und an 4 hätte ich dann den Kollegen Lillard.
Tja, und ich habe gedacht, du würdest sogar schon vor Harden Luka Doncic ziehen. Stattdessen weiß gar nicht, ob er dann überhaupt noch bei dir kommt. Das wäre bei mir die 4 gewesen.
Okay. Er kommt bei mir tatsächlich noch, nämlich an 5.
Okay, dann haben wir relativ viel Übereinstimmung, aber machen die beiden andersrum. Dann kurz dein Pitch, warum Lillard über Doncic?
weil ich Lillard einfach noch ein bisschen mehr die Offense anvertrauen würde aufgrund des vielleicht bisschen intensiver vorhandenen Killer-Instinkts. Vielleicht ist es auch gefühlt so aufgrund dieser ganzen Playoff-Geschichten, aber ich finde, Lillard hat auch jede Saison wieder so einen kleinen Sprung irgendwie drin. Nach oben hat gleichzeitig diese Range zwischen Logo und Brett ist vielleicht in Sachen Playmaking würde ich Doncic bevorzugen, also was so das Leiten der Defense in eine Richtung geht, in der er auch seine Mitspieler irgendwie gut bedienen kann. Aber ich habe dadurch, dass Lillard für mich der etwas tödlichere Scorer ist, habe ich jetzt Lillard leicht bevorzugt. Das kann sich aber auch weil ich bei Lillard ja irgendwo das, was also diese wie, auch wie Portal jetzt die letzten Spiele, bevor es dann pausiert wurde oder halt gerade auch so in den Anfang des Jahres ein bisschen getragen hat, ist für mich vielleicht nochmal so ein dieser extra Gang, den vielleicht Doncic demnächst erst noch findet.
Interesting. Okay. Also kann ich alles nachvollziehen. Bei mir ist halt, also man muss bei beiden Spielern sagen, Defense kann man da nur bedingt mit einbeziehen in die Bewertung. Ja. Die ist bei beiden nicht wirklich ausgeprägt. Ich glaube, Lillard versucht es ein bisschen mehr noch, aber hat dafür halt, also ist halt auch einfach noch ein bisschen kleiner und dadurch ist es grundsätzlich schon ein bisschen schwieriger, da irgendwie einen Einfluss zu haben. Was das individuelle Scoring angeht, da würde ich ihn trotzdem auch ein bisschen vorne sehen, obwohl Doncic halt, glaube ich, durch die Physis, die er einfach hat, auch in den Playoffs, wenn es halt ein bisschen härter zugeht, vielleicht noch ein paar mehr Möglichkeiten hat. Also bei Lillard ist es, man hat halt so einige Eindrücke von ihm im Hinterkopf, wo er halt einfach absolut legendär abgeliefert hat in den Playoffs. Aber wenn man das so ein bisschen breiter fasst, es gab in den letzten Jahren eigentlich mehr Serien, in denen es nicht so gut für ihn lief. Also natürlich hat er OKC an die Wand gespielt, aber er ist auch als höherer Seed von den Pelicans und vor allem von Jrue Holiday ziemlich nass gemacht worden. Jrue Holiday wäre übrigens bei mir wahrscheinlich irgendwie an 6 oder 7 gekommen, je nachdem, wo mal Chris Paul noch einordnet. Er hat auch gegen die Nuggets nicht gut ausgesehen. Also da hat ihn Gary Harris auch ziemlich hart frustriert zum Beispiel. Und auch letztes Jahr dann gegen die Warriors ohne Durant. Das war dann auch alles nicht so berühmt. Und ich weiß nicht, ich glaube bei Lillard, so die Ausschläge nach oben sind halt unfassbar, ja, muss man dazu sagen. Und er hatte auch in dieser Saison einen Stretch, wo es halt einfach, also so heiß war seit Jahren kaum jemand. Das war halt so Kobe-mäßig im Prinzip. Und das halt einfach über so 2-3 Wochen. Das sehe ich absolut. Aber bei Doncic ist es halt irgendwie, er hat halt einfach in diesem Jahr schon die beste Offense der Liga-Geschichte verantwortet, zahlenmäßig. Ich weiß, guter Zahlen Punkt, interessieren dich nicht, aber
nie.
Ja. Und also bei ihm ist es dann ein Stück weit von mir auch noch Hoffnung. Also man hat von ihm zwar schon auch Playoff-Spiele gesehen, aber halt nicht in der NBA. Ich habe aber die Hoffnung, dass er auch da sehr gut zurechtkommen würde und deswegen habe ich ihn da dann einfach mal nach vorne gepackt. Aber wenn wir auf jeden Fall schon mal die gleichen Spieler in der Top 5 haben, das finde ich schon mal ganz gut.
Das finde ich auch okay, auf jeden Fall. Nee, also ich bin auch, je mehr du redest, desto mehr denke ich auch, so irgendwie vielleicht doch Doncic. Also es war auch so eng und klar, ich meine, Doncic hat schon noch mehr Möglichkeiten irgendwo, wie du sagst, durch die Physis, durch vielleicht auch noch ein bisschen eine andere Art der Finesse irgendwo.
Und stell dir vor, in 1-2 Jahren, wenn er seinen Babyspeck abgelegt hat.
Ja, aber da müssen wir jetzt halt auch uns fragen, ob er nicht schon sein Ceiling erreicht hat.
Ja, absolut.
Weil das ist ja auch so ein Punkt.
Bei ihm. Sprichst du auf diesen geilen GM-Survey an? Oder was
ja,
war das?
Ach ja,
nee, das war so eine anonyme Umfrage, wo einer einen GM aus der Eastern Conference anonym irgendwie gesagt hat, bei Doncic weiß ich jetzt schon, wo er hinkommt, aber vielleicht kommt ja wer anders noch weiter nach vorne, was ja irgendwie auch so hanebüchen ist.
Ja gut, ich meine, der Mann hanebüchen. Hat fast 2 Saisons schon gespielt, also da finde ich
eigentlich hat er das Limit erreicht.
Also ja.
Man hat es ja dieses Jahr bei Jason Tatum gesehen, dass man ab einer gewissen Zeit, die man in der NBA verbracht hat, sich einfach nicht mehr steigern kann. Also im dritten Jahr ist nichts mehr zu erwarten.
Nee, ich glaube, so, weiß ich nicht, so die magische Grenze bei insgesamt jetzt mit Playoffs genommen, vielleicht so 120, 130 Spiele. Und ich glaube, dann ist wirklich so, dann siehst du, welche Spiele du vor dir hast.
Ja, also, zwar für immer.
Ja, genau. Da geht dann auch nicht mehr viel. Also von daher, Doncic jetzt vielleicht noch leicht vor Lillard, aber da wird demnächst auch noch einer kommen, der halt, weiß ich nicht, Ja Morant vielleicht noch, aber der hat auch nicht mehr so viel Zeit, ne? Muss man auch sehen, sich zu entwickeln. Also von daher.
die Entwicklungsphase ist fast abgeschlossen.
Ja, ja. Wings.
Wings. Schwierig. Erstmal die Frage, wie gehen wir mit Durant um? Gehen wir gar nicht mit ihm um?
Ich gehe mit ihm um, als hätte es diesen Achillessehnenriss niemals gegeben.
Okay, also als wäre, dass er quasi, wenn er morgen zurückkommt, dass er wieder der Kevin Durant ist, der er zuletzt bei den Kriegern war,
ja.
Meinst du?
Ja, okay. Einfach weil ich, weil ich einfach schwerst drauf hoffe, dass es so ist und I think it into existence, sozusagen.
Okay, Lavar. Ja. Und dann an welche Position packst du ihn dann?
Eins.
Ja, ich auch. Schwierig.
Weil ein Kevin Durant im Vollbesitz seiner Kräfte ist einfach, wenn du ihn jetzt zum Beispiel mit Giannis vergleichen willst, den ich übrigens auch bei den Flügeln reingepackt habe. Ich weiß nicht, ob du ihn bei den Flügeln reingepackt hast.
Ja, ich auch.
Ja, einfach, genau. Dann hat Durant einfach offensiv, er hat jetzt nicht diese Naturgewalt, aber er hat halt so viel mehr Möglichkeiten noch. Wer weiß das bei Giannis? Wobei Giannis auch schon relativ lange in der Liga. Aber nee, was.
Das ist eigentlich bei ihm auch alles schon,
ja, auch alles schon erledigt. Ja. Nee, aber da ist einfach dieses Offensivspiel von Durant ist halt eigentlich schwer zu vergleichen. Einfach diese Länge gepaart mit dem Wurf, Ballhandling, das gibt's halt sehr, sehr selten. Und dann kommt halt noch die Defense dazu, die wir ja auch, ich meine, wir haben ja auch schon drüber gesprochen, dass er so, wie wichtig er eigentlich phasenweise auch für die Defense, oder was für eine gute defensive Rolle er da gespielt hat.
Ja. Bei Warriors. Wenn er engagiert war, einer der besten Verteidiger halt auch der Liga.
Genau. Und einfach allein was er halt, ich meine, Giannis hat auch Größe und Mobilität, aber Durant hat halt noch eine gewisse Smoothness im Spiel, also gerade offensiv, und eine gewisse Leichtigkeit, die Giannis vielleicht noch ein bisschen abgeht. Und deshalb würde ich Durant über Giannis sehen.
Und diesen Clown-Hammel?
Der ist dazwischen, tatsächlich, bei mir.
Ja, okay. Ja, das ist bei mir nämlich auch so. Das war so das, was ich eben meinte. Für eine Regular Season möchte ich Giannis, weil er meiner Meinung nach der mit Abstand beste Regular-Season-Spieler ist, den wir haben aktuell. Also hat sich noch mal vor alle anderen geschoben. Deswegen für mich auch irgendwie klar wieder der MVP. Aber ich habe ihn trotzdem auch nur an Position 3. Also Kawhi hat für mich letztes Jahr gezeigt, dass in den Playoffs, also wo sie ja auch gegeneinander gespielt haben, er noch das höhere individuelle Ceiling hat. Also beide sind ja auch absolut exzellente Verteidiger. Aber ich glaube, wenn es darum geht, einen anderen Superstar kalt zu stellen, ist Kawhi immer noch der Beste der Liga. Selbst wenn er das dann, also wenn er das im Lauf der Saison jetzt nicht die ganze Zeit macht und im Lauf der Saison Giannis, glaube ich, auch defensiv einen höheren Impact hat. Ich glaube, so in einem Playoff-Szenario, und das ist letztendlich ja das Wichtigste, habe ich Kawhi ein bisschen über ihm, und trotzdem für das Gesamtpaket nehme ich halt trotzdem Durant. Also,
ja.
Weil es, glaube ich, dann einfach offensiv nochmal ein Stück weit kompletter ist. Wobei das auch schwierig ist. Also ihn und Kawhi finde ich auch gar nicht mal so leicht miteinander zu vergleichen.
Habe ich auch ein bisschen überlegt, ne? Also ist tatsächlich nicht so einfach. Aber ich fand dann so dieses etwas, vielleicht ist es auch einfach nur das Gefühl, weil es bei Durant teilweise etwas einfacher aussieht, wenn er offensiv spielt, als bei Kawhi. Dass man denkt, es ist das vielseitigere oder bessere, in Anführungszeichen, Offensivspiel, minimal. Aber deshalb, das war jetzt für mich bei Durant, sieht einfach so ein bisschen, als käme es etwas leichter zu ihm als bei Kawhi. Aber das kann auch einfach nur ein Eindruck sein. Ich weiß nicht, was die Zahlen dazu sagen, weil die habe ich nicht nachgeschaut. Also deswegen.
Die sagen, dass Durant die Saison gar nicht gespielt hat.
Ja, siehst du, ja, toll. Zahlen.
Ja, für mich, nee, hat er über gespielt. Die Jahre ist es halt auch in der Hinsicht ein bisschen schwer zu vergleichen, weil also Kawhi über die letzten Jahre hat eine Regular Season quasi komplett ausgesetzt. Er hat letztes Jahr relativ viel ja auch pausiert, dieses Jahr ein bisschen weniger. Also und ich glaube, gerade in der Regular Season kannst du den, da ist Durant über die Jahre schon auf jeden Fall der konstantere Spieler gewesen. Da finde ich halt irgendwie so Single-Game-Ceiling schwer zu vergleichen, auch einfach, weil Durant die letzten Jahre bei einem Team hatte, was einfach zu gut war. Also ich weiß nicht, je mehr ich drüber rede, desto mehr tendiere ich fast, Kawhi an die Eins zu packen, weil ich ihn vielleicht, wobei das auch wieder so ein bisschen Armchair Psychology ist, ihn mental ein kleines bisschen stärker sehe als Durant, der sich, glaube ich, eher ein bisschen in Spielchen manchmal verstricken lässt als Kawhi, den man den man oft nicht ansieht, ob er überhaupt irgendwas denkt oder ob das einfach nur ist wie bei Homer Simpson, wo halt einfach im Kopf so jemand irgendwie so ein bisschen tanzt und das war's und alles andere ist vollkommen egal. Also ja, ich glaube, ich packe Kawhi doch tatsächlich noch einen drüber, ja.
Nee, ich bleib bei Durant. Für mich ist Durants offensiver Impact einfach noch ein bisschen größer als der von Kawhi und defensiv ist dann der Unterschied Durants Offense zu Kawhis Offense ist für mich größer als der Unterschied Kawhis Defense zu Durants Defense.
So. Ja, kann ich nachvollziehen.
Deswegen. An 4 kommt bei dir bestimmt Paul George, oder?
Nee. ich finde, nach diesen 3 Spielern, die LeBron müsste man noch irgendwie wahrscheinlich mit integrieren, aber dann sind es halt auch irgendwie so die 3-4 besten Spieler der Liga. Ja. Flacht es schon sehr ab, finde ich. Also man hat da immer noch sehr, sehr gute Spieler, aber halt nicht irgendwie auf dem Niveau.
Also weißt du, ich dachte so, ja, okay, easy Wings und dann habe ich mal so geguckt und dachte so auf einmal so, oh, okay, doch der.
Ich sag dir aber warum, weil wir halt LeBron da rausgenommen haben aus der Kategorie, um es uns leichter zu machen bei den bei den Playmakern.
Ja.
So, ich glaube, das ist der einzige Grund, ja, aber also ich meine, man hat da natürlich immer noch ziemlich überragende Spieler, aber halt nicht mehr so diese super duper Megastars. Ich habe Jimmy Butler auf die 4 gepackt.
Interessant.
Kurz vorm des Arguments, warum ich ihn über zum Beispiel Paul George sehe, ist, auch wenn er eigentlich seit Jahren nicht unbedingt die lautesten Zahlen hat, sind seine Teams einfach immer wesentlich besser, wenn er drauf ist. Das ist halt so, er ist ja einer der Real Plus Minus Könige quasi der NBA.
Ist das?
Ich weiß, das ist für dich vollkommen irrelevant. Ist es eigentlich auch, aber also ich habe schon auch immer den Eindruck, dass gerade in den Playoffs ist es sehr wertvoll, ihn in deinem Team zu haben. Mhm. Und also auch bei den Sixers fand ich das letztes Jahr schon relativ offensichtlich. Und wie er bei den Heat ankam als einziger etablierter Star, gut, wir wissen, dass sich da ziemlich viele Leute ziemlich gut entwickelt haben, aber da ankam und dieses Team halt irgendwie sofort sehr viel seriöser und besser gemacht hat, das ist halt für mich, also er ist, glaube ich, kein 100% Franchise-Player in der Hinsicht, aber er ist näher dran als Paul George zum jetzigen Zeitpunkt,
finde
ich. Okay. Wenn Paul George immer auf dem Niveau spielen würde, wie letztes Jahr, bevor er sich seine Schultern beide verletzt hat, dann hätte ich ihn an die 4 gepackt. Mit den Eindrücken von diesem Jahr kann ich das nicht so ganz rechtfertigen, weil also das ist halt für mich so mehr Typ Sidekick. Und er ist ein überragender Sidekick, muss man dazu sagen, aber nicht unbedingt so eine klassische Nummer 1 von einem Team, also von einem sehr guten Team, würde ich sagen.
Ja, wir haben letztes Jahr auch ziemlich viel drüber geredet, dass eigentlich die Rolle in OKC auch relativ gut auf ihn gepasst hat, da so als Westbrook mit der gefühlte Leader sozusagen, aber George konnte sich da an dessen Seite relativ frei entfalten irgendwie, aber es war, ja, Westbrook war
genau eher im Zentrum. Um's vielleicht noch ganz kurz zusammenzufassen, Butler ist, glaube ich, besser da drin, sich selber Offense zu erarbeiten, als George das ist. Und das macht ihn dann für mich ein ganz kleines bisschen wertvoller.
Mit Betonung auf erarbeiten, weil Jimmy arbeitet sehr gerne in der Offense.
Ja, absolut. Ja. Ist auch nicht immer nett anzuschauen. Und Paul George hat definitiv das smoothere Spiel, wo so ein bisschen schöner anzuschauen ist. Aber
ich würde da jetzt noch Bradley Beal in die Verlosung schmeißen.
Ich sehe schon, Defense findest du nicht so gut. Nee. Wo war bei den Guards Trae Young?
An 6 natürlich. Aber da wollten wir ja nicht hin. Ja, ist natürlich defensiv. Da haben wir auch, ich weiß gar nicht, war es bei der All-Star-Folge oder so, wo wir drüber gesprochen haben, dass Bradley Beal ja durchaus Fähigkeiten hat, solide zu verteidigen. Also er ist jetzt kein Lockdown-Defender oder ich meine, wobei man ja auch bei Butler sagen muss, dass das dann teilweise ein bisschen gelitten hat die letzten Jahre, dass er jetzt nicht mehr so der Premium-Defender war in letzter Zeit, der noch in Chicago war.
Ja.
Aber bei Beal ist, glaube ich, vielem auch dem geschuldet, dass halt, also der Situation in Washington geschuldet. Aber für mich ist halt offensiv ist er halt der wahrscheinlich viel, also wenn wir jetzt wenn wir uns jetzt George, Butler und Beal anschauen, ist Beal, glaube ich, derjenige mit dem vielseitigsten und gefährlichsten Offensivspiel. Und auch dem Offensivspiel, das vielleicht für sich allein am besten stehen kann.
Das könnte ich mir auch vorstellen, ja.
Deshalb kommt er bei mir noch mit in die Verlosung, deswegen war er bei mir jetzt über Butler. Also ich würde George noch mit reinnehmen, einfach weil da sehe ich halt auch die letzten Jahre, also ich meine, man muss, also ich möchte, oder was heißt man muss, ich möchte ihm nach der Verletzung einfach auch ein bisschen Zeit geben, wieder reinzukommen und wieder ein bisschen sich einen gewissen Rhythmus zu bekommen. Momentan etwas schwierig, aber irgendwann bestimmt wieder. Und aber wie du sagst, also ich meine, er ist ja momentan in einer Situation, in der er wahrscheinlich in einer relativ guten Situation für ihn, dadurch, dass er eben auch jetzt bei den Clippers nicht zwingend derjenige sein muss, der die Show schmeißen muss, der die Show aber schmeißen kann. Und er ist halt einfach, wir haben letztes Jahr hatten wir ihn teilweise nicht wirklich in der MVP-Konversation, weil die beiden vorne einfach zu weit vorne waren, aber er war im erweiterten Kreis und er war im erweiterten Kreis zum Defensive Player of the Year und damit ist er für mich irgendwo was das Potenzial angeht, einfach nochmal ein Stück über Butler und auch noch minimal über Beal, einfach weil das Gesamtpaket noch ein bisschen besser ist. Aber ich würde nehme ich jetzt wieder Butler, Beal, tue ich mich schwer.
Ich finde es schon hart, wie du mit deinem früheren Lieblingsspieler umgehst. Nur weil er damals eine Fahne hatte, als du ihn interviewt hast, magst du ihn nicht mehr.
Ja, ich kann einfach mit mangelnder Professionalität kann ich einfach nicht umgehen. Deswegen.
Deswegen nehmen wir die Interviews ja auch in unterschiedlichen Räumen auf.
Ja, genau. So ist es. So ist es. Wenn ich dein volles Schnapsglas schon wieder sehe, ist schwierig. Schwierig. Ich muss gleich die Kamera ausmachen. Nee, ja. Aber
Wenn es dir hilft, ich hatte Beal auch noch in dem Cluster, was quasi dahinter kommt. Da habe ich 4 Spieler, die ich so ansatzweise auf Augenhöhe sehe. Mhm. Das ist Jason Tatum, Ben Simmons, Devin Booker und Bradley Beal.
Ja.
Ich würde da gemäß dem, was in dieser Saison gezeigt wurde, Jason Tatum nehmen. Aber gemäß, man hat es jetzt schon über ein paar Jahre gesehen, auch knapp zu Beal tendieren. Wobei ich glaube, dass die Konversation nächstes Jahr dann anders aussieht. Weil
das kann gut sein.
Ich glaube, dass das, was Tatum dieses Jahr gezeigt hat, einigermaßen real und auch haltbar ist. Und dann ist er für mich einfach der komplettere und bessere Spieler. Aber ja, schauen wir mal. Ja. Letztendlich war die Zeit, die er jetzt auf einem absoluten Superstar-Level gespielt hat, noch ein bisschen zu kurz, um ihn da dann jetzt schon mit rüberzunehmen.
Ja.
Deswegen, ja, Beal kann man da mit reinnehmen. Machen wir ihn zu 5B? Irgendwie so.
Ja, machen wir, genau. Ich hätte es auch gesagt, ich mach George Butler und dann Beal sogar an 6 und Tatum an 7, weil ich hatte Tatum auch noch so in der Verlosung mit drin. Das wären so die, und dann, ja.
Dann dein Lieblingsspieler Devin Booker. Ich sehe es dir jetzt schon an. Booker und Simmons sind beides deine absoluten Lieblingsspieler.
Absolut.
Aber dann machen wir doch mit Bigs weiter.
Machen wir mit Bigs weiter. Nummer 1. Antonio, auch genannt Anthony Davis. Und zwar ist natürlich jetzt im Paket mit Embiid und seiner potenziellen Stärke und Jokic und seiner wiedergewonnenen Stärke gar nicht so eindeutig. Also ich fand es sehr, sehr eng, aber für mich ist, Davis war dieses Jahr fit und was die Konstanz angeht und was die Wichtigkeit in der Defense angeht und was auch, also natürlich ist er offensiv abhängig von diesem hervorragenden Playmaker namens LeBron James, aber ich finde, dass Davis jetzt bei den Lakers schon nochmal so einen gewissen Sprung gemacht hat, auch so ein bisschen das gezeigt hat, bis jetzt, was man sich über die Jahre so ein bisschen erhofft hat. Natürlich auch so ein bisschen, also vereinfacht formuliert, unter den Fittichen von LeBron, aber gerade was er defensiv abreißt und eben auch die Konstanz, mit der er es abreißt, finde ich, gerade die Konstanz bringt ihn für mich nochmal ein bisschen über die anderen beiden, weil du bei Embiid halt immer die Geschichte hast, ist er jetzt richtig fit oder dann ist er verletzt, dann passt es gerade irgendwie nicht so, und vom Potenzial her ist Embiid sicherlich defensiv und auch offensiv mehr oder weniger auf Augenhöhe, vielleicht sogar besser als Davis, aber ich finde einfach, Davis ist im Gesamtpaket, wenn ich Availability und Konstanz nehme, nochmal so minimal drüber, einfach das gibt für mich nochmal ein bisschen den Ausschlag.
Das heißt, bei dir ist Davis, Embiid, dann Jokic?
Ja.
Okay, das habe ich dann. Also ich habe die drei natürlich auch. Ich glaube, an denen kommt man auch nicht vorbei. Und ich würde es halt so zusammenfassen. Jokic ist der konstant beste Offensivspieler. Davis ist der konstant beste Defensivspieler. Und Embiid ist der unkonstant beste Komplettspieler von den drei. Also ich finde das, um das etwas kompliziert auszudrücken, das Single-Game-Ceiling von Embiid ist höher als das von beiden anderen.
Ja.
Ich glaube, also sein bestes Spiel ist besser als das beste Spiel von Jokic und von Davis. Mhm. Man sieht es einfach nur für mich zu selten und ich finde es mittlerweile halt schon auch ein bisschen alarmierend, dass er halt einfach nicht in der Lage ist, wirklich fit zu werden. Also auch im Sinne von nicht nur, dass irgendwie Knie und Rücken immer mal wieder sich beschweren, sondern dass er halt auch einfach Übergewicht hat teilweise und das einfach gerade bei jemandem mit einer Verletzungsgeschichte einfach nicht passieren sollte. Deswegen weiß ich nicht, ob er halt jemals dann so gut wird, wie er sein sollte, und da schaue ich dann halt eher so ein bisschen auf das, was wirklich was wirklich auch abgeliefert wurde über die letzten Jahre. Und also ich halte da brutal viel von ihm. So auch da ist er, die On-Off-Zahlen der Sixers sind immer komplett absurd mit ihm. So da, auch in dieser Saison, die ja enttäuschend war, war es trotzdem, wenn er drauf war, hatten sie eine bessere Defense als Milwaukee, wenn ich das richtig im Kopf hatte, und waren halt absolut dominant, obwohl sie es nicht geschafft haben, jemals ein sinnvolles Team so richtig um ihn drum hinzustellen. Aber deswegen habe ich ihn an 3 gepackt und ich habe tatsächlich Jokic an die 1 gepackt, okay, weil er für mich derjenige ist, über den man Stand jetzt wirklich eine Top-Offense aufbauen kann, mit ihm als dem besten Spieler. Ich glaube, die Nuggets bräuchten eigentlich noch ein bisschen mehr Unterstützung für ihn auf dem Flügel, aber er ist, glaube ich, von den dreien derjenige, der am besten konstant auch vor allem dazu in der Lage ist, gute Offense zu kreieren. Das ist halt das eine Schwäche, die ich bei Davis sehe. Davis ist dafür der viel, viel bessere Verteidiger natürlich, gerade auch so im Sinne von Pick-and-Roll-Defense, die bei Jokic, also die Nuggets kriegen es ja schon irgendwie hin, aber dass das nie eine Stärke sein wird, ist klar. Und das ist gerade in den Playoffs, wird es nicht unbedingt leichter für ihn. Trotzdem ist es irgendwie so gemessen an dem, was ich jetzt über die letzten 1-2 Jahre gesehen habe, habe ich ihn halt knapp an die 1 gepackt.
Ja, man muss ja auch irgendwie bei Jokic auf jeden Fall sagen, dass dieses Ding, was man die letzten oder was man immer so besprochen hat, dass er jetzt in den Playoffs schwerer zu spielen sein wird, finde ich, hat er letztes Jahr schon bis zu einem gewissen Grad widerlegt, einfach, dass, also natürlich
auch so.
Natürlich gab es irgendwo Probleme, aber es war jetzt nicht so, okay.
Und sie hätten eigentlich in die Conference Finals einziehen müssen, ja, aber das lasse ich jetzt mal nicht ihm an, weil er brutal gute Playoffs gespielt hat.
Und auch in Spiel 7, glaube ich, wenn ich mich recht entsinne, relativ gut abgeliefert hat.
Meine ich auch. Also habe ich jetzt gerade nicht.
Ich habe es auch nicht mehr 100% im Kopf. Genau. Nee, aber von daher, es gibt jetzt nicht mehr so die richtige, also er ist jetzt keine, die Geschichte von der Schwachstelle, die ich mir nur raussuchen muss in den Playoffs, die ist nicht mehr haltbar. Für mich war die Defense oder diese Vielseitigkeit von Davis noch minimal über Jokic und ich habe dann eben so priorisiert, dass ich sage, okay, bei Embiid ist das Potenzial einfach noch höher, deswegen habe ich Embiid noch dazwischen geschoben. So, das war der Grund. 4.
Ja, also finde ich auch nicht falsch. Bei mir ist 4 dann Rüdiger Gebert, der mit seinem Spiel auch vielleicht gewisse Limitierungen hat, aber wenn man halt schaut, was irgendwie über die letzten Jahre im Lauf der, vor allem der Regular Season abgeliefert wurde, ist er halt schon so mit der konstanteste Center, also jahrelang so ziemlich der beste Regular-Season-Verteidiger, weil er halt auch einfach für sich schon so eine Art Defensivsystem ist. Und deswegen komme ich da dann nicht an ihm vorbei. So danach wird es für mich dann wieder so ein bisschen diffuser, aber er ist für mich dann schon relativ klar auch die Nummer 4. Bei dir?
Bei mir ist die Nummer 4 Karl Anton.
Ja.
Also einfach, weil... Ja, bei Rüdiger Gebert, also auf jeden Fall, käme dann bei mir an 5, um das schon mal vorwegzunehmen. Aber ich finde, wo du natürlich immer argumentieren kannst bei den beiden, wäre theoretisch der Teamerfolg, der beim Kollegen Gebert wesentlich höher ist und auch für den er auch gerade in der Regular Season extrem mitverantwortlich war. Aber bei Towns ist halt, ich meine, wir reden immer wieder drüber, was Towns für ein unfassbares Offensivtalent hat oder ist. Und auch, wir haben auch gesehen, was er dieses Jahr über einen relativ langen Zeitraum auch offensiv gebracht hat. Dann kamen irgendwie so ein bisschen die Verletzungsprobleme mit rein. Und ich glaube einfach, da bin ich auch, ist auch so ein bisschen so die Potenzialgeschichte, dass ich irgendwie glaube, dass einfach das, also auch wenn Towns ist natürlich auch schon gewissermaßen eine Ewigkeit in der Liga ist, aber dass da noch das Ceiling dann doch irgendwie noch höher ist.
Und das würde ich auch sagen.
Und also, ja, die letzten Jahre hat Kollege Gebert auf jeden Fall mehr für Erfolg gesorgt, aber ich sehe irgendwie in Towns den besseren Spieler. Zumal ja auch Gobert in den Playoffs mal, Rockets war immer, und ich bringe das Beispiel mal gerne, aber es war ein Spezialfall irgendwo, die Rockets. Aber man konnte ihn so ein bisschen raussingeln, sozusagen.
Absolut. Towns hat damals gegen die Rockets bei seiner einzigen Playoff-Teilnahme allerdings auch gestunken. Und man muss dazu sagen, junger Typ, auch wenn seine Entwicklung schon quasi abgeschlossen war,
trotzdem, ne? Noch ja, sehr gut, junger, okay, Typ. Dann doch Gebert. Dann. Ja.
Das Ding ist halt, bei Rudy Gobert braucht man erst Playoffs, um defensive Schwachstellen zu zeigen. Und bei Towns ist es halt einfach quasi immer so. Brauchst du keine Playoffs.
Das ist richtig,
Wenn du den ein bisschen attackierst, das geht halt eigentlich fast immer. Auch wenn er manchmal so Ansätze zeigt, jetzt versuche ich es mal ein bisschen mehr, aber die sind selten von Dauer, also waren sie in dieser Saison auch nicht.
Ja.
Das nehme ich ihm schon ein bisschen übel, auch wenn ich immer noch, wie gesagt, also vom Talent her, offensiv müsste der hier für mich eigentlich in der Kategorie an 1 sein. Also vor allen anderen, einfach weil er so das krasseste Skillset hat. Aber bevor es mal wirklich dauerhaft auch gewinnbringend eingesetzt werden kann, wird jetzt bestimmt, weil jetzt haben sie ja den Jahrhundertpartner für ihn gefunden mit D'Angelo Russell. Jetzt werden die Wolves ja sicherlich das beste Team der Liga. Dann vielleicht über Rüdiger, aber vorher nicht. Aber okay. ich hatte Towns dann auch an 5, weil, also die anderen Leute, über die ich da noch nachgedacht hatte, mit Bam Adebayo und ganz kurz sogar Draymond, da hat er einfach individuell doch schon noch mehr drauf, ja. Auch wenn Adebayo in dieser Saison auch tatsächlich ziemlich überragende Entwicklung hingelegt hat und vielleicht perspektivisch da auch reinkommt.
Ja, über den hatte ich tatsächlich auch nachgedacht. Bin auch gespannt, wo Zion sich da dann irgendwann.
Also. Und wo wir ihn reinpacken,
ja.
In welche Kategorie. Ich meine, jetzt wäre er ja eigentlich eher zu den, hätte man ihn ja eher bei den Wings mit reinnehmen müssen.
Ja. Na, hättest du?
Also der Typ ist ja kaum größer als du.
Gut, aber ich bin krasse knapp 1,80.
Eben.
Also,
eben.
Von der Größe
her. Also weiß nicht, aber sie haben ihn ja primär als Forward spielen lassen und nicht als Center, deswegen.
Ja, nee,
als Center
halt schon sagen. Ja. Das stimmt. Gut, dann können wir jetzt endlich zum letzten Tanz kommen.
Ja.
Der Höhepunkt ist erreicht quasi. Was ist, oder welcher Aspekt der beiden Episoden ist bei dir am meisten hängen geblieben? Wo hast du am meisten gedacht, so, ah, okay, krass, wusste ich nicht, oder finde ich jetzt am interessantesten?
Ich fand, dass sie diesen, also sie haben es ziemlich gut, finde ich, hinbekommen, zu vermitteln, warum diese Situation da 92, 93 sich so langsam und dann doch relativ schnell auch zum Schlechten gewendet hat für ihn. Also sie haben, finde ich, das gerade in der 6. Folge halt geschafft, so eine ziemlich klaustrophobische Atmosphäre irgendwie zu erzeugen. Also man fühlte sich irgendwie so ein bisschen mit eingesperrt und hat so gedacht, also ich meine, gerade wenn man zum Beispiel Playing for Keeps gelesen hat oder so, dann weiß man das ja im Prinzip auch, weil es da auch darum ging, aber hier redet er ja zum ersten Mal selber darüber. Für Playing for Keeps hat er ja leider keine Interviews geben wollen. Und man bekommt es einfach so ein bisschen vermittelt, wie das ist so, da ist halt der Typ, der irgendwie auf der ganzen Welt verehrt und gefeiert wird und so mit der beliebteste Typ überhaupt ist, mindestens in Amerika, auch noch in vielen anderen Orten auf der Welt wahrscheinlich, und der aber halt einfach dann überhaupt gar keine Freiheiten mehr hat. Also der sich im Prinzip nicht bewegen kann, ohne dass ihn dabei irgendjemand anhimmelt und anschreit und irgendwas von ihm will und so. Ich glaube, das haben sie ziemlich gut geschafft, finde ich, diesen Eindruck zu vermitteln. Ich meine, das größte Highlight ist aber natürlich sein Security-Dude mit der überragenden Mähne,
ja.
Der ihn abzieht beim Würfeln.
Was und war das für ein Spiel?
Ich kenne das von früher, dass man das mit Münzen spielt, halt wer am nächsten an der Wand ist. Ich glaube, das haben sie.
Ah, okay.
War das. Aber dass er halt den Shrug dann auspackt, den Jordan vorher gegen Drexler ausgepackt hat, das war tatsächlich das Highlight
das auf jeden überragend. Fall.
Und ich glaube, das war grundsätzlich das Highlight bisher dieser Serie. Hä? Das war das Highlight der Serie bisher,
nicht absolut, der Folge. Absolut. In Verbindung damit, dass Jordan angepisst war, dass er gerade, keine Ahnung, $10 verloren hat gegen seinen Security Guard oder was er da verloren hat. Ja. Aber man hat richtig gemerkt, dass ihm echt auf den Sack geht gerade.
Ja.
Er hat auch gesagt, ja, dein Ding darf rollen oder was? Er war nicht einverstanden. Weil ich gar,
Also man kommt da, also es kommt auf jeden Fall durch, dass es ein extrem schlechter Verlierer ist, selbst was sowas angeht.
Ja. Ja, das stimmt. Geil fand ich auch den, am Anfang beim All-Star Game, so diesen, den Blick hinter die Kulissen, den man mal so bekommen hat.
Ja. Gerade der Trash-Talk mit Magic und Larry dann auch so ein bisschen.
Ja.
Auch wie Bird reinkommt, wie so, boah, wenn wir schon mal hier sind, können wir das ja auch gewinnen. Ja, schon. Man muss sich schon ein bisschen lachen, weil man weiß ja bei Larry Bird, was der von solchen Veranstaltungen hält.
Ja.
Wie er da einfach nur so, boah, das war schon sehr authentisch.
Ja. Aber ich fand auch tatsächlich dieses Bild von den dreien dann auch im Gang, fand ich irgendwie geil, wo du so gesehen hast, okay, Magic und Larry jetzt im Anzug und Jordan irgendwie noch so dabei, aber so die drei, die es eigentlich, die sich über Jahre hinweg gebattelt haben, war wie eine coole Aufnahme. Und dann auch so, wir mit Kobe die ganze Geschichte. Also, ich muss gestehen, haben wir außerhalb schon mal drüber geredet. Ich war fast froh, dass es keine, also die Social Media Ankündigungen zu der Folge waren ja so, als wäre es die Kobe-Folge. Und ich dachte schon so, okay, krass, jetzt kommt sehr, sehr viel Kobe. Und ich war froh, dass es nicht so war, weil es wäre irgendwie hart gewesen. Also ich fand es schon einfach hart, ihn da halt sitzen zu sehen.
Ja, absolut.
Und aber ich fand es so interessant, so wie, ja, wie Jordan ihn dann doch so ein bisschen, er hat zwar so nach außen hin so ein bisschen den Trash-Talk hier mit seinen Teamkollegen, aber dass er ihn dann doch so ein bisschen an sich rangelassen hat und ihm dann halt auch eben, also was Kobe auch erzählt hat, diese Hilfe gegeben hat, die Kobe dann auch sehr, sehr weitergeholfen hat und ihm dann halt so ein bisschen ein paar Tipps gegeben hat und so. Fand ich ganz cool. Also
Ja, ich finde auch das, was er da ursprünglich da in der Kabine gesagt hat, so that little Laker boy, he's just going to go out there and take it. Ja. Das fand ich eigentlich auch positiv. Also wirkte für mich so, als hätte Jordan da einfach so ein Stück weit erkannt, so habe ich das damals auch gemacht. Ja. Das ist ja irgendwie ganz cool. Also so, ich hatte eigentlich da nicht das Gefühl, dass das irgendwie despektierlich gemeint wäre, sondern eher so, interesting. Da ist ja jemand, der verfolgt das Ganze so ein bisschen auf meine Art und Weise. Ja. Also das fand ich auch cool. Aber ja, ich meine, gerade wenn man das dann jetzt halt irgendwie auch zu lesen oder hören bekommt, dass halt dieses Interview, was Kobe da gegeben hat, eine Woche vor seinem Tod war anscheinend. Das ist dann natürlich irgendwie, ja, irgendwie nochmal ein bisschen hart. Ja. Das ist auch, wie es da losging und man sieht ihn dann da hocken. So. Das ist eigentlich ist ja diese ganze Serie so ein bisschen ein nostalgisches Schwelgen in einer Zeit, wo noch alles in Ordnung war, so nach dem Motto. Und dann kriegt man da irgendwie so eine traurige Erinnerung an was ja echt noch nicht so lange her ist.
Was natürlich frisch ist, das stimmt.
Aber ich finde es auch letztendlich gut, dass das jetzt nicht so ein Hauptfokus der Serie war, weil das wäre ja letztendlich auch nicht angebracht gewesen. So.
Nee.
Wenn man die Kobe-Geschichte erzählt, was ja auch passieren wird, also das ist ja mittlerweile schon einigermaßen verbrieft, dass da auch, ich glaube, die letzten beiden Jahre sogar mitgefilmt wurden und dass daraus halt auch so eine Serie gemacht werden soll, dass man da das Thema Jordan größer macht, als dass man in der Jordan-Doku das Thema Kobe groß macht. Das ist ja, also liegt irgendwie auf der Hand, ne? Also was ich halt in der Hinsicht ganz interessant gefunden hätte, wenn sie bei der Entwicklung von MJ vielleicht auch David Thompson zum Beispiel kurz erklärt hätten, weil das ja sein Vorbild war, so nach dem Motto. Das hätte ich ganz interessant gefunden, aber dass Kobe da jetzt nicht den allergrößten Anteil einnimmt, finde ich halt auf jeden Fall logisch.
Absolut. Dann
die Geschichte mit Kukoč ist ja also grundsätzlich alle Bilder vom Dream Team, auch diese Trainingseindrücke, das ist halt schon relativ überragend, muss man sagen. Aber sie waren solche Arschlöcher zu Toni Kukoč. Ja. Das ist irgendwie echt schade. Also irgendwie unnötig. Der tut einem ja heute noch leid.
Ich fand auch seine Aussage so geil, so, ich kannte die Typen gar nicht. oder die kannten mich nicht. Und dann, was soll das? Also ich glaube, er kann es bis heute auch noch nicht fassen. Aber ich fand es halt auch.
Wenn er eine Jerry Krause-Maske getragen hätte, dann hätte man's verstanden. Ja. Aber das ist halt echt einfach der einzige Punkt.
Ja. Also er konnte echt überhaupt nichts dafür, aber ich fand es dann auch so geil, wie sie dann überrascht waren, also im Finale dann auf einmal einen aufgespielt hat. Ja. Und dann so, dann kam auch wieder dieses Toughness in Europe, wo dann doch, ich weiß gar nicht, wer es gesagt hat, so dass sie halt nicht bedacht haben, was halt die Geschichte von Toni Kukoč ist, so mit dem Jugoslawienkrieg und so, was da halt so los ist, ne? Also dass Soft da nicht so richtig der Faktor ist irgendwo. Aber ich fand's sehr schön, dass Toni Kukoč da so ein bisschen mehr eine Rolle bekommen hat. Ich hoffe, er kriegt jetzt auch noch eine Bulls-Rolle dazu. Und ich hatte es auch tatsächlich nicht mehr so auf dem Schirm, dass er halt im Finale echt gut aufgespielt hat. Also jetzt kurz mal.
Hatte ich in der Form auch nicht mehr. Also ich meine, letztendlich, sie haben ja das Spiel auch irgendwie mit 30 Punkten verloren.
Das war deswegen,
ja, so einzelne Spiele habe ich beim Dream Team sowieso echt nur bedingt im Kopf. Aber dass er da sich selber nochmal so ein bisschen rehabilitiert hat, das hatte ich tatsächlich auch nicht mehr auf dem Schirm gehabt.
Und witzig fand ich in der Hinsicht auch, sie haben mit Karl Malone kurz interviewt, also halt 92 damals interviewt, und Malone lachte im Interview. Da kam irgendwie tatsächlich so ein bisschen sympathisch rüber.
Ganz kurz.
Vorher ich kam Malone noch nie
das so hat später das Botox hat später verhindert. Also, dann waren einfach keine Regungen mehr in seinem Gesicht zu sehen.
Ja.
Nie wieder.
Aber ich fand schon krass zu sehen, wie sie so diese, was du auch schon gesagt hast, dieser Build-Up-Hin zum Rücktritt dann, also der Rücktritt ist ja noch nicht, den haben wir ja noch nicht gesehen, jetzt, der wird wahrscheinlich in der nächsten Folge dann kommen, aber das so zu sehen tatsächlich, ja, wie diese Krake sich dann immer mehr oder dieses Seil um ihn herum immer mehr zugezogen hat und wie man dann irgendwie auf einmal so, er war ja so Everybody's Darling, jeder liebte Michael Jordan, war ein lustiger Typ und so, und dann kam die Jordan Rules raus, also das Buch von Sam Smith, und dann hat man so angefangen, okay, der ist ja gar nicht perfekt und dann wurde halt alles Mögliche, was halt so um ihn rum war, wurde halt dann extrem aufgebauscht. Also ich meine, die Gambling-Geschichte ist ja verbrieft, und dass er da auch mit zwielichtigen Typen unterwegs war, ist verbrieft, dass er da vor Gericht aussagen musste, ist verbrieft, aber er hat ja trotzdem nichts in dem Sinne getan, was jetzt verboten gewesen wäre oder so.
Nee, er hatte nur eine beschissene Entourage.
Ja, genau. Und trotzdem wurde halt, wurde halt spekuliert und wurden Fragen gestellt und dann eben diese Atlantic City-Geschichte vor dem Spiel 2 der Conference Finals 93. Ja, keine Ahnung. Also das ist halt auch so ein Ding, wenn 3, 4, 5 Possessions in dem Spiel laufen halt anders und keine Sau interessiert, ob Michael Jones in Atlantic City oder in Vegas war oder was auch immer. Also es ist halt, man pickt sich dann irgendwie so einzelne Sachen raus und das fand ich echt ganz interessant auch zu sehen, wie dämlich man dann halt so auf diesem Negativen rumreitet und dann halt unbedingt irgendwie Stories sucht und dann, um dann sagen zu können, ey krass, der Typ ist gar nicht perfekt. Ja, natürlich ist der Typ nicht perfekt. Und natürlich ist der Typ irgendwie, hat er seine Ecken und Kanten. Also haben wir ja
der alle. Der hat auch hart einen an der Waffel, muss man sagen. Aber ja, auch das ist ja sein gutes Recht.
Ja, und irgendwo, und dass sie dann irgendwie am Endeffekt, also ich könnte mir schon vorstellen, nach allem, was man so hört, dass das halt auch so ein Faktor war, dass er irgendwann gesagt hat, ey, ich habe keinen Bock mehr auf den, also ich baue jetzt mal eine Pause einfach. Und ich meine, du hast halt einen der zu der Zeit krassesten Athleten, die Welt jemals gesehen hast, und aufgrund von irgendwelchen oder auf Basis irgendwelcher Spekulationen und einfach nur, weil du nach irgendeiner Situation suchst und dir dann selber irgendwann einredest, dass das, was du dir da zusammenspinnst, gerade dann doch irgendwie wahrscheinlich eventuell zumindest einen Tropfen Wahrheit hat, dass du den dann irgendwie so aus der Liga treibst, weil du dich auf einmal nicht mehr aufs Wesentliche konzentrieren kannst, finde ich schon irgendwie krass. Ja, keine Ahnung, fand ich irgendwie so ein bisschen traurig zu sehen dann, wie das ja, wichtigere Dinge oder halt die essentiellen Dinge dann irgendwie keine Rolle mehr gespielt haben. Ich fand es auch ganz cool, dass sie diese, also da in dem auch mit dem Republicans Buy Sneakers 2, dass sie das so ein bisschen aufgelöst haben. Ich fand, Sam Smith hat in dem Podcast mit Howard Beck noch ein bisschen deutlicher gesagt, dass er halt auch gesagt hat, er hat es halt einfach, also es war niemals ein Statement von Michael Jordan, das Michael Jordan so gemeint hat.
Ja.
Er hat es halt einfach so dahin gesagt, wie ich jetzt sag, Stats interessieren mich nicht, wobei da wahrscheinlich noch mehr Wahrheit drin ist. Nein, Quatsch, aber weißt du, so ein, hat ihn ja über Jahre verfolgt. Also,
ja. Das ist ja auch heute noch das Erste, was rangeführt wird, wenn Leute sagen, dass der sich nie politisch engagiert hat, was man ihm ja, finde ich, auch, also ich weiß nicht, ob man ihm das vorwerfen kann, weil es ist immer blöd, sowas zu verlangen von Leuten. Man kann das schon ansprechen, dass er es nicht gemacht hat, was andere Sportler mit seinem Stellenwert gemacht haben. Das hat er nicht, das war seine Entscheidung, sagte er selber, war nicht sein Fokus, muss man nicht geil finden. Ist aber auch nicht so, dass man ihm das zwingend vorwerfen muss. Aber jedenfalls, immer wenn dieses Thema hervorgeholt wird, kommt ja immer dieser Spruch. Der wird ja immer als der Beweis angesehen. Unpolitischer Typ, dem war alles egal. Hauptsache, er konnte seine Schuhe verkaufen. Und dass das halt letztendlich ein Scherz war und überhaupt nicht, also irgendwie so nebenher gesagt wurde und nicht etwas, was jetzt 100% seine Meinung wiedergespiegelt hat. Das ist halt, ich meine, ich habe mit Sam Smith auch ein Interview gemacht.
Ja, genau.
Und er hat ja auch also mit dem Thema Jordan Rules, das nervt den ja heute noch, dass das so eine Kontroverse wurde, weil halt die Leute sich dann so 2, 3 Details rausgepickt haben und daraus dann irgendwie Artikel gestrickt haben, statt das ganze Buch zu lesen und irgendwie daraus wiederzugeben, was das so aussagt. So, was das, ja, ich meine, das machen wir ja heute auch immer noch alle so. Das ist halt, einfach so. Ja. Aber ist auch verständlich, dass ihn das stört. Und damals gab es halt einfach noch nicht diese rund um die Uhr Berichterstattung. So, heutzutage wären ja die Details, die er da bekommen hat, die wären ja dann eine Stunde später auf Twitter und dann wüsste das jeder. Und dann gäbe es halt auch nicht diesen kumulativen Effekt, so, da hat jetzt einer ein Jahr lang gesammelt und dann kommen halt ein paar Sachen auf einmal raus und dann schreibt man halt einen Artikel mit, Jordan hat seine Teammates verprügelt, hat den Ball so hart gepasst, dass sie ihn nicht fangen können, war ein Arschloch teilweise. Es steht dann im gleichen Kapitel auch, also du hast ja Jordan Rules, glaube ich, auch gelesen, ne? Da steht dann halt im gleichen Kapitel auch drin. Und dann, keine Ahnung, sind die zusammen um die Häuser gezogen oder haben den Abend miteinander verbracht, Karten gespielt und haben sich vertragen oder was auch immer. Solche Sachen standen da ja auch drin, aber die haben es halt so dann nicht in diese weitere Berichterstattung geschafft.
Das fand ich zum Beispiel auch interessant, als ich das Buch gelesen habe. Also man hat ja vorher schon gehört, welche Wellen das Buch geschlagen hatte. Dann habe ich das Buch gelesen und natürlich waren diese Passagen drin und natürlich hast du gemerkt, dass halt in dem Team es diverse Reibereien gab, aber es war jetzt nicht so dieses, also im Gesamtkontext war das jetzt für mich nicht skandalträchtig. Also es war halt, klar, Michael Jordan ist jetzt, also mein Michael Jordan muss ja auch kein Engel sein, also ich finde auch irgendwo, auch dass er hier das Ticket mit Randy Brown, weißt du, wo Randy Brown auch ein Ticket für seine Family fragt und er sagt so, ja, was brauchst du denn? Und gibt ihm so das Ticket und sagt dann so, oder was, irgendwas mit Gott, wo er dann so den Witz macht, so, ja, you got one from God, und dann so, nein. Also, weißt du, es ist jetzt so.
Ja, er hatte nicht den wahnsinnig cleversten Humor.
Nee,
also. Ich. Also, das, also auch, diese Witze über Jerry Crow sind so dermaßen unlustig, ja, also die er regelmäßig raushaut, ja, so, hör, du bist klein, du sollst nicht rauchen. Ja. So, es ist einfach,
ja, ja, die, gut, genau. Aber. Also er hatte, aber er war jetzt, also ich finde auch, dass, ja, ich finde es auch interessant, wenn ich, also du hast also mit Sam Smith geredet, ich habe so das Gefühl, dass er schon so gern ein bisschen klarstellen würde, dass Jordan eigentlich früher mal ein ganz cooler Dude war, dass sich das ja irgendwann so, dass ihm das schon irgendwie wichtig ist, oder wie hat's, welchen Eindruck dazu, als du mit ihm geredet hast?
Absolut, also abgesehen davon, dass es echt bei dem, du stellst eine kurze Frage und dann der ist ready to go, ja, also letztendlich muss man ihm einfach nur den Ball reichen, er macht dann schon irgendwas damit, dribbelt sich durch und schießt irgendwann das Tor, aber ja, der fühlt sich und sein Buch da, glaube ich, teilweise schon ein bisschen missverstanden, weil es ihm nie darum ging, irgendwie zu behaupten, Jordan ist ein Arsch oder so, und er eigentlich, also gerade in den jungen Jahren ihn auch sehr sympathisch fand und also sie ja auch irgendwie, also es wird ja dann auch in der Serie so dargestellt, der hatte dann vielleicht eine Quelle. Jordan behauptet ja, so Horace Grant war der Snitch, was auch, finde ich auch relativ lustig, ja, dass das da immer noch so direkt, ja, dann rauskommt. Wolfgang
Junior auch in der Folge jetzt.
Ja, genau. Aber letztendlich, mit Jordan hat er halt auch ziemlich viel gesprochen. Also, und das ist ihm dann halt auch wichtig zu betonen, dass Jordan gerade früher, bevor sowas dann rauskam und bevor diese Kontroversen anfingen, halt auch mit ihm irgendwie 3-4 Stunden zusammensaß vor Spielen und sich halt irgendwie darüber unterhalten hat, was so bei denen abgeht. Mhm. Und keine Ahnung, also der ist halt auch einer, der redet dann ganz gerne darüber, weil das auch so ein bisschen, es spiegelt halt einfach eine komplett andere Zeit wieder. Also jetzt ist ja, wenn du bei einem NBA-Spiel bist, ist alles sehr, sehr reglementiert für die Medien und du hast halt dann irgendwie vielleicht mal ein kurzes Zeitfenster. Hier, der Coach spricht jetzt für 5 Minuten und da sind dann alle und stellen irgendwie die gleichen Fragen und so. Ich glaube, der erinnert sich halt auch einfach gerne an die Zeit zurück, wie sie damals war und auch einfach an Jordan, wie er damals war, weil das dann natürlich auch wie ein komplett anderer Charakter war.
Ja, und ich glaube, also irgendwo, wenn man die ganze Story so mitbekommt, ich meine, irgendwas muss es ja mit dir machen. Also was du auch vorher gesagt hast. Also wenn du einfach nicht mehr raus kannst, wenn du irgendwie, also auch dass dich das ein bisschen abheben lässt, wenn du C vor die Tür setzt und eine kreischende Menge vor dir steht, wird wahrscheinlich immer so gewesen sein, aber einfach so dieses.
Ich kenne das Problem.
Stimmt.
Ist echt bitter. Also da die Bodenhaftung nicht zu verlieren, ist nicht
einfach. Ich meine, du machst einen relativ soliden Job. Also manchmal geht es ein bisschen mit dir durch, aber ich finde so im Großen und Ganzen kommst du damit gut zurecht.
Ich versuche mich noch zusammenzureißen. Ja.
Nee, es geht ganz gut. Nee, aber von daher finde ich auch irgendwo das. Also ich finde so dieses Bild ist, also klar, ist es natürlich ein beeinflusstes Bild, weil es halt aus Jordans Perspektive ist, aber ich finde, es ist irgendwo schlüssig und man muss jetzt nicht sagen, er ist der perfekte Mensch, ist er sicherlich nicht, aber ich finde, gewisse Dinge lassen sie, also ich finde, die Doku lässt mich zumindest gewisse Dinge etwas besser nachvollziehen, sagen wir es mal so.
Ja, auf jeden Fall. Also einfach, weil es zum ersten Mal von seiner Seite wirklich auch ein bisschen erzählt wird. Wenn man dann, um es abzurunden, zum Beispiel nebenher Playing for Keeps liest, was ich jetzt gerade überlege, ob ich das einfach mal wieder mache, aus Scheiß, dann kriegt man halt noch ein bisschen die breitere Perspektive, aber das ist tatsächlich so mal, wie er das gesehen hat und wie er es auch heute noch sieht, das einfach mal zu hören kriegt, das ist halt einfach, um es mit Jürgen Klinsmann zu sagen, ein klarer Mehrwert.
So ist es. Geil fand ich auch nochmal die 93er-Files nochmal kurz zu sehen. Auch wenn die sehr, sehr kurz abgehandelt waren. Aber ich fand's geil, wie sie so sneaky unten immer die Jordans Punkte eingeblendet haben, weil die Statline war schon auch ziemlich solide am Ende.
Ja, was hat er über die Serie 37 im Schnitt oder so gemacht?
Nee, er hat über die Serie hatte er 41 im Schnitt.
Ah, okay, ja, auch in Ordnung.
Bei 50,8 aus dem Feld, 40% von draußen. Komischerweise nur 69,4 von der Freiwurflinie. Und dann noch 8,5 Rebounds und 6,3 Assists.
Ja, und dann hat er aufgehört.
Und dann hat er aufgehört. Da hat er gedacht, Freunde. Das ist
schon echt irgendwie immer wieder relativ gestört, sich das vorzustellen. Ja. Irgendwie, also das ist ja letztendlich auch immer noch der große Mythos. Ich bin mal gespannt, wie das dann abgehandelt wird in den nächsten Folgen. Aber er war schon auf einem ganz okayen Niveau. Finde ich auch ganz geil, dass man Barkley dann zu hören kriegt, der halt sagt, ja, da habe ich halt schon realisiert, dass der besser war als ich. Also, so, ich hätte es für mich nicht viel besser machen können und es hat einfach nicht gereicht. Ja. So, das finde ich irgendwie so eine ganz coole Realisierung, weil es, glaube ich, eine ist, die wahrscheinlich in den 90ern so der eine oder andere gemacht hat. Aber Barkley ist halt auch in der Lage, das dann einigermaßen eloquent darzustellen.
Ja. Und auch deutlich und nicht irgendwie zu sagen, ja, weiß nicht. Also, ja. Nee, fand ich auch. Hast du sonst noch irgendwas gehabt, was dir ins Auge gestochen ist?
Weiß ich gerade gar nicht. Nee, also ich glaube, Ich glaube, wir haben eigentlich das meiste genannt.
Würde ich auch sagen. Dann sind wir eigentlich durch für heute, oder?
Ich schätze.
Krass. So schnell.
Wow.
Wie im Fluge verging die Zeit. Ja, wie den Bogen, der lässt sich jetzt schwer spannen davon. Aber ja, ich würde einfach sagen, ich bedanke mich bei euch fürs Zuhören, Freunde. Schön, dass ihr dabei wart, dass ihr, wenn ihr das jetzt noch hört, bis zum Ende dran geblieben seid. Und wenn ihr irgendwelche Fragen habt, wenn ihr irgendwelche Themen habt, die wir mal besprechen sollen, wenn ihr selber irgendwelchen Input zu Last Dance zum Beispiel habt, dann schreibt uns gerne auf Twitter, schreibt uns auf Instagram und abonniert uns natürlich, falls ihr das noch nicht getan habt, auf Apple Podcasts, wo ihr uns auch eine Rezension hinterlassen könnt. Abonniert uns auf Spotify und erzählt es natürlich auch gern weiter, wenn ihr findet, dass da noch viel, viel mehr Leute reinhören sollten, wenn wir über den kleinen orangenen Ball sprechen. Und jetzt würde ich sagen, genießt euren Tag, euren Abend, euren Morgen und bis bald hoffentlich. Reingehauen.
Reingehauen.